Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau, und mein heutiger Gast ist wieder der Rochus. Hallöchen!
Hallo!
Das letzte Mal ist ja schon wieder ein bisschen her, da warst du ja mit meinem Nachbar Totoro hier zu Gast gewesen. Für alle, die die Folge noch nicht gehört haben sollten, macht das auf jeden Fall, aber für alle, die die Folge nicht gehört haben sollten, magst du noch mal ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du machst und woher man dich kennen könnte?
Das kann ich gern machen. Also mein Name ist Rochus Wolf. Ich bin, oder man kennt mich, wenn man Filmpodcasts hört, möglicherweise als Filmkritiker und Autor. Ich schreibe für verschiedene Medien, vor allem online, vor allem über Kinder- und Jugendfilme, aber nicht ausschließlich. Und bin ansonsten vor allem im Kinderfilmblog zu finden. Ganz einfach kinderfilmblog.de. Wo ich auch gelegentlich mal podcaste, wobei die Podcasts dort meistens Interviews sind, die meine Kollegin Verena oder ich mit Regisseurinnen, Schauspielerinnen, anderen Beteiligten an diversen Kinder- und Jugendfilmen führen. Und genau, ansonsten bin ich auch noch Vater von inzwischen Teenagern und arbeite hauptberuflich für eine Online-Agentur in Stuttgart und mache dort die Redaktion.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, genau, den Kinderfilmblog, den kann ich auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Auch die Bücher, die du geschrieben hast im Zuge dessen und so, kann ich auch auf jeden Fall ans Herz legen. So. Und ja, mein Kind wiederum ist erst im Kita-Alter und da ist doch nochmal eine ziemliche Diskrepanz, was das Alter betrifft. Aber ich freue mich jetzt so auf die Zeit, die jetzt kommt, um dann diese ganzen Kinderfilme mit ihr zusammen dann zu genießen. Und die filmische Reise geht jetzt so langsam los. Und da freuen wir uns auch schon sehr, sehr drauf.
Da gibt's, das ist so toll.
Ja, also die erste DVD, die tatsächlich unsere Tochter mit uns jetzt gucken durfte, etappenweise, waren jetzt die 86er-Verfilmung von Die Kinder von Bollerbü.
Sehr schön.
Ja, also das funktioniert auch wunderbar. Sie kannte die Bücher schon vorher so. Das ist auch sehr episodenhaft erzählt. Denn so, wobei mit dem Schuster nett, das war schon ein bisschen dramatischer inszeniert, als wir es so in Erinnerung hatten. Aber alles im allen so eignet sich das wunderbar, wenn man mit einer Vierjährigen gerne mal was gucken möchte, vor allem rund um die Weihnachtszeit. Das war ein sehr, sehr schönes Familienerlebnis. Und ja, ansonsten fangen wir jetzt auch schon an, so aus diversen Disney-Filmen, zumindest so die Musikclips ihr dann zu zeigen. Und sie wünscht sich schon, zieht so Sachen. Also da kommen manchmal die absurdesten Wünsche und dann so von wegen so, ja, ich möchte das Lied aus Rapunzel, wo sie das erstmal aus dem Turm raus ist. Oder ich möchte Schneewittchen hören, wie sie das Haus putzt. Oder ich möchte Moana hören, so wie sie da am Wasser da langläuft. Also es ist zauberhaft schön und ich genieße diese Reise sehr. Und Mary Poppins kennt sie auch schon, zumindest von den Liedern teilweise. Es ist großartig. Ich liebe das sehr und freue mich auch sehr. Aber genau, bis wir die Filme dann final gucken können, das dauert ja leider noch ein bisschen.
Das ist relativ lustig eigentlich, weil das ist so ein bisschen, wie wir als Kinder vielleicht diese komischen Kinderbücher hatten, wo dann einzelne Teile von Disney-Geschichten erzählt wurden.
Ja.
Und man sich dann so anfing, den Film zusammen zu stöpseln. Mhm. Und so wie du es beschreibst, sind es dann halt eher so die Lieder und vielleicht kurze Clips aus den Filmen, an denen man sich irgendwie festmacht.
Ja, genau. Also so in Buchform haben wir eigentlich fast nichts. Und so, ich hatte jetzt vor einiger Zeit mal jetzt Die Schönes Biest jetzt mir als Buch dann mal geholt, so als Bilderbuch. Aber da hat sie, wir sind das zusammen durchgegangen so. Also sie kannte das von der Grundgeschichte her schon so. Aber dann hat sie aber auch gesagt so, okay, nee, das ist noch zu aufregend. Und das dachte ich so, finde ich gut, dass du es so artikulieren kannst. So. Und sie erfreut sich an den Liedern und das reicht ihr dann auch schon. Also alles andere kommt ja dann später so. Von daher, ich war auch überrascht, als sie sich das auch so explizit gewünscht hat, dachte ich so, ja gut, wir versuchen das einfach mal. Mehr als nein sagen kann sie ja dann nicht. Und so hangeln wir uns ja Stück für Stück ran. Aber ja, heute soll es ja gar nicht um Kinderfilme gehen, sondern du hast es auch schon ein bisschen angeteasert mit deinen eigenen Kindern, die ja schon im Teenageralter sind. Wir driften jetzt sehr in eine Teenie-Komödie rein und zwar sprechen wir heute passend zum 25. Geburtstag des Filmens 10 Dinge, die ich an dir hasse oder im Original 10 Things I Hate About You, eine US-amerikanische Romantikkomödie und das Ganze ist ja eine moderne Adaption des Stückes Der widerspenstigen Zähmung von William Shakespeare, also Taming of the Shrew von 1594. Der Film selber ist aber über 400 Jahre später entstanden, nämlich 1999. Premiere hatte er in den USA am 31. März 99. In Deutschland kam er über ein halbes Jahr später erst, nämlich am 21. Oktober 99. Regie führte Gil Younger. Ich kenne sonst nichts von ihm, muss ich ehrlich gestehen. Und in der heutigen Review ist es so, dass er bei Letterboxd eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen hat und bei der IMDb eine 7,3 von 10 Sternen. Also da ein kleines bisschen schlechter dann so als bei Letterboxd. Bei Letterboxd sind sie irgendwie ein bisschen wohlwollender, habe ich das Gefühl. Ich kann mich auch dran erinnern, so es gibt ja dann bei Letterboxd, da haben sie irgendwann sich mal den Spaß erlaubt, die haben dann so Bestenlisten erstellt, davon abhängig, welche Pronomen man selber dann angibt als User. Um mal zu vergleichen, so wie sind dann so die männlich gelesenen User dann drauf, so die weiblich gelesenen und die Non-Binary-Leute. Und das war dann sehr spannend, dass dann eben bei der She-Her-Liste dieser Film sehr weit oben dann gelandet ist. Also ich glaube, der war unter den Top 10.
Spannend.
Ja, also auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr beliebter Film. Und ja, aber dazu dann bestimmt noch mehr. Genau, wir kommen jetzt erstmal zum Vorverständnis. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit diesem Film, beziehungsweise mit diesem Shakespeare-Stoff? Weil ich weiß noch, als wir das letzte Gespräch dann hatten und wir im Nachgespräch ja noch so ein bisschen drüber gesprochen haben, was ich als nächstes plane, hatte ich ja diesen Film ja dann noch erzählt, dass ich das machen möchte. Und ich habe quasi durch den Kopfhörer gehört, wie deine Augen auf einmal sehr groß wurden und du dich ja quasi schon angewidert hast, von wegen so, oh mein Gott, das ist so großartig und du ja die Einladung dankbar angenommen hast, dass du mit mir über diesen Film sprechen möchtest. Also von daher, was war dein erster Berührungspunkt damit?
Ich weiß es leider nicht mehr. Ich kann es überhaupt nicht rekonstruieren. Also ich weiß, dass ich ihn nicht im zugehörigen Alter, also im passenden Alter gesehen haben kann, weil ich mittlerweile doppelt so alt bin wie der Film. Und genau, da war ich einfach aus dem Alter raus, wo ich irgendwie Teenie-Komödien gesehen hätte. Und ich habe das, glaube ich, ich habe den sicher erst viel später gesehen, kann aber nicht mehr rekonstruieren, wann. Möglicherweise irgendwann in einer Julia Stiles-Entdeckungsphase, das kann durchaus sein, wo ich dann irgendwann Save the Last Dance auch gesehen hatte und so. Ja. Ich weiß auch tatsächlich, ich glaube, dass ich mal eine Inszenierung von der widerspenstigen Zähmung gesehen habe, also von der Vorlage. Auch da kann ich aber nicht mehr sicher rekonstruieren, wo und wann das war. Es könnte tatsächlich in Berlin gewesen sein. Ich bin mir aber auch da nicht sicher. Also da bin ich überhaupt keine Hilfe. Es ist ganz, da fehlt mir schlichtweg die Erinnerung. Ich habe ihn seitdem mehrfach schon gesehen. Also jetzt gerade natürlich in Vorbereitung nochmal, aber davor bestimmt auch schon 3, 4, 5 Mal. Immer wieder.
Ja.
Ich mag den sehr.
Ja, aber darauf kommen wir ja nachher auch noch ein bisschen mehr. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, also 99, als er dann rauskam, da war ich jetzt gerade frisch 13, also wirklich im sehr guten Alter, aber ich habe den halt nicht im Kino gesehen, aber es ist halt ein absoluter Jugendfilm meinerseits. Also ich habe den irgendwann in den frühen 2000er Jahren gesehen. Also das muss ja dann, weil es dann sehr viel im Fernsehen ja auch gezeigt wurde und dann so in dem Dunstkreis, wo ich so 14, 15, 16 war, habe ich den auf jeden Fall für mich entdeckt und habe den auch sehr schnell mir auf DVD dann auch geholt. Und weil es einfach wirklich so einen Nerv bei mir getroffen hat so und ich, ja, ich war quasi im perfekten Alter, diesen Film dann auch zu gucken. Der kam ja irgendwie auch in diesem Dunstkreis von so Sachen wie American Pie und ähnlichem dann auch raus so und ja, aber es ist auch ein Film, den ich wirklich sehr, 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 sehr gerne mag. So und was den Shakespeare-Stoff betrifft, da kenne ich tatsächlich nur die Filmadaption mit Elizabeth Taylor so und da war ich ja schon so ein bisschen so, ui, okay, ja, das war auf jeden Fall mal spannend zu sehen, wie dann mehr oder minder der Originalstoff dann ist und was sie dann quasi mit diesem Film hier so an Modernisierung dann auch gemacht haben. Das war auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten und ich kann auch verstehen, dass man sagt, so Taming of the Shrew ist nicht so das beste Stück von Shakespeare und so. Also zumindest man sollte das nicht ohne Kommentar irgendwie mal gesehen haben. Ja, aber dazu kommen wir dann auch noch. Genau, aber wir gehen ja gleich erstmal auf den Inhalt des ganzen Films dann auch ein oder zumindest in der Kurzversion, die du ja gleich machen darfst. Vorweg ein kleiner Werbeblock meinerseits. Wenn ihr diesen Podcast gut findet und ihn gerne unterstützen möchtet, dann könnt ihr das künftig jetzt über Ko-fi machen. Das ist meine virtuelle Kaffee-Chocochino-Tasse. Da könnt ihr entweder monatlich oder einmalig dann über PayPal mir da ein kleines bisschen was reinschmeißen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen möchtet. Ihr seid nicht dazu verpflichtet, aber wenn ihr es tut, freue ich mich sehr. Genau, dann darfst du einmal in Kurzversion zusammenfassen, worum geht's in 10 Dinge, die ich an dir hasse?
Es geht darum, die Widerspenstige zu zähmen, aber auch nicht ganz so sehr. Also, worum es geht es? Cameron James, die Hauptfigur, vielleicht die Hauptfigur, eigentlich nicht wirklich, kommt neu an die Padua High School. Der Name der High School man ahnt es schon, ist irgendwie dem Ort entliehen, in dem das Stück von Shakespeare spielt, also Padua. Cameron James wird von einem sehr, sehr jungen Joseph Gordon-Levitt Und der kommt also an die Schule, hat zuerst einen Besuch beim Guidance Counselor, Miss Perky, Allison Jenny in einer ganz großartigen Rolle, über die wir unbedingt noch reden müssen. Mhm. Und dann wird er von Michael, einem Nerd aus seiner Klassenstufe, ein bisschen durch die Schule geführt. Insbesondere zeigt er ihm erstmal so das soziale Gefüge, also welche Gruppen es so gibt, wie sich das für eine amerikanische Highschool-Komödie so gehört. Und schon bei dieser ersten Runde trifft er also auf Bianca Stratford, von Larissa Olenek gespielt, und verliebt sich nach gerade unsterblich in sie. I burn, I pine, I perish. Aber sie ist unerreichbar, das erklärt Michael ihm, denn ihr Vater lässt die beiden Töchter Stratford nicht daten. Die ältere, Katharina, oder kurz Kat genannt, von Julia Stiles gespielt in ihrer ersten großen Rolle, der macht es wenig aus. Die hat nämlich überhaupt kein Interesse an Jungs, sagt sie zumindest. Und ihr Vater denkt sich dann eine neue Regel aus. Also er ist Gynäkologe. Bei ihm klingelt dauernd der Pager. Er beschwert sich, dass er up to my elbows in Plazenta all day long sei. Dass er also dauernd irgendwie vor allem Teenager-Schwangerschaften offenbar zu behandeln hat. Deswegen ist er so ein bisschen verschreckt. Und er hat eben die Regel, no dating till you graduate. Und jetzt überlegt sich jetzt aber die neue Regel. Bianca darf nur dann auf ein Date, wenn Kat auch eins hat. Bianca macht derweil dem Schönling Joey schöne Augen, der so ein bisschen als reicher Schnösel und Gelegenheitsmodel irgendwie präsentiert wird. Cameron besorgt sich den Job als neuer Nachwuchslehrer für Bianca in Französisch, obwohl er überhaupt kein Französisch kann, und entwickelt mit Michael zusammen einen Plan, wie er sie auf ein Date einladen kann. Sie wollen den mit allerlei Gerüchten als Bad Boy präsentierten Patrick Verona, das ist Heath Ledger, in seiner ersten großen Rolle, ganz jung und ganz toll, dazu bringen, Kat zu daten, weil er gefährlich genug ist, dass man ihm eine solche Aufgabe zutraut, damit Cameron die Chance auf das Date hat. Weil sie aber kein Geld haben und Patrick das von sich aus nicht machen will, warum sollte er, suchen sie sich Joey eben als Finanzier des Ganzen. Das heißt, sie reden ihm die Idee ein, sodass er glaubt, er macht das für sich selber, weil er ja eben auch Bianca rumkriegen will. Er hat mit einem Freund gewettet, dass er sie entjungfern könne. Genau, Joey zahlt jetzt also Patrick Geld. Patrick macht sich an die Arbeit, spricht Kat beim Fußballspielen an, folgt ihr in einen feministischen Buchladen und in einen Club, den Club Skunk, wo die Band Letters to Cleo spielt. Es sind also ganz viele Feminismus, Punk-Szenen, diese ganzen Sachen. Und er kann sie dann, weil er bei ihr den Eindruck erweckt, dass er sich für all diese Dinge auch interessiert, tatsächlich überreden, zu einer Party mitzugehen. Auf der Party, genau, sind also Bianca mit Joey, aber auch mit Cameron, den sie an dem Abend auch tatsächlich einmal küsst. Kat ist ziemlich genervt von der ganzen Situation, betrinkt sich, tanzt auf dem Tisch und dann bringt Patrick sie nach Hause. Sie will ihn küssen, aber er weist sie zurück. Davon fühlt sie sich gedemütigt und will dann nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und die beiden Jungs, also Cameron und Michael, überzeugen ihn davon, dass er auf ihre Demütigung im Grunde mit einer eigenen antworten muss. Also er muss sich selber demütigen und legt eine grandiose Gesangsnummer vor großer Öffentlichkeit im Stadion hin, wo er ihr quasi seine Liebe gesteht und dazu die Highschool-Band engagiert hat, die die Musik dafür zu spielt. Großartige Szene, ganz toll. Das Ganze läuft dann noch ein bisschen weiter, rechts und links, alles Mögliche passiert. Der Höhe- und Wendepunkt ist dann, wie sich das für eine Highschool-Komödie gehört, der Prom. Alle sind da. Auch Joey kommt zu den Stratfords, um Bianca abzuholen, aber Cameron war vorher schon da und sie ist mit ihm mitgegangen. Das heißt, Joey wird gedemütigt dadurch und konfrontiert dann Patrick auf dem Prom damit, dass er ihm ja nicht Geld dafür gegeben habe, mit Kat auszugehen, dass jetzt der andere da zum Zuge kommt. Und das kriegt Kat mit und daraufhin bricht sie wiederum die Beziehung zu Patrick ab. Ende trotzdem in einem Happy End, also zunächst mal in einem Happy End der Prom, weil Bianca Joey dann zwei Schläge auf die Nase und einen Tritt ins Gewicht gibt. Und am Schluss kriegen wir aber dann doch noch ein Happy End, weil Kat in einer dramatischen Gedichtvorleseszene im Klassenraum Patrick gesteht, dass sie ihn trotz allem liebt und er schenkt ihr dann eine Gitarre, damit sie eine eigene Band gründen kann.
Ja, ja.
Und das Ganze endet zu den Klängen von Letters to Cleo, die auf dem Dach der Schule Musik spielen, während eine große Kamerafahrt uns von der Schule wegfliegen lässt.
Genau. Ja, großartig, großartig. Es ist einfach so schön. Allein die Nacherzählung ist dann sofort wieder so, alles so schön so, und man freut sich total mit dem Film. Aber dazu kommen wir ja gleich noch mehr. Genau, dann springen wir auch direkt zur Trivia. Was waren denn für dich so spannende Funfacts rund um diesen Film, die du im Rahmen der Recherche dann entdeckt hast und so?
Also das Abgefahrenste, was ich tatsächlich nicht wusste und was mich echt überrascht hat, ist, dass das Gebäude, was da als Schule präsentiert wird, also wo das spielt, in der das auch alles gedreht wurde. Also es gab wohl keine Studioaufnahmen, sondern es wurde alles on location gemacht. Mhm. Und diese Schule, das ist so ein riesiges Haus, das quasi mehr oder minder auf einem großen Felsen direkt über der Bucht zum Meer liegt. Das Ganze spielt also in Washington State in der Nähe von Seattle. Mhm. Und unterhalb dieses riesigen schlosshaften Gebäudes ist dann eben das Fußball und Feld und Sportstadion. Und das gibt's genau so wirklich. Und es ist tatsächlich eine Highschool. Also es ist nicht irgendwie was anderes, sondern es wurde ursprünglich wohl als Hotel gebaut. Und aus irgendwelchen Gründen konnten sie das aber nicht nutzen oder nicht mehr nutzen. Und dann wurde da tatsächlich eine Highschool reingemacht. Mhm. Und das sieht so absurd aus, weil wenn man das sieht, das erste Mal denkt man, okay, das ist irgendwie das ist halt irgendein Gebäude, irgend so ein prächtiges, schlossartiges Ding. Und da haben sie sich halt jetzt ausgedacht, da machen wir diese Schule rein. Aber nein, das ist die Stadium High School in Tacoma, in Washington. Das hat mich tatsächlich etwas aus den Socken gehauen. Und das andere, was ich nicht wusste, das zweite, was mir so richtig aufgefallen ist, ist, dass die beiden Autorinnen, die das Drehbuch geschrieben haben, Karen McCullough und Kirsten Smith, das war für sie, glaube ich, auch ihre erste größere Produktion. Und die beiden haben auch Legally Blonde, also Natürlich Blond, gemacht, 2001, und auch das Drehbuch für House Bunny geschrieben, was eine gewisse konsequente Fortschreibung ist. Also weil vom Highschool zu College zu eigentlich Post-College, feministisch, postfeministisch, echt gar nicht schlecht.
Ich habe tatsächlich nur Natürlich Blond gesehen, also das andere kann ich noch nicht, aber klingt ja auf jeden Fall interessant, dass man da so einen roten
Faden hat. Ja, das ist ein bisschen eigen.
Hast du noch einen Drittfakt, den du noch raushauen möchtest?
Ja, man könnte darüber was über die Musik sagen, aber die Musik kommen wir, glaube ich, gleich nochmal ausführlicher zu.
Okay.
Das ist jetzt nicht so ein Einzeltrivia-Fakt, sondern das ist eher haufenweise Dinge, die daran interessant sind.
Ja, okay. Also es gibt einfach so irrsinnig viele Funfacts also rund um diesen Film. Das ist echt spannend. Und so, was ich auf jeden Fall schön fand, war ja dann, wie kam es überhaupt zu diesem Titel? Und da hat dann eben eine der Drehbuchautorinnen erzählt, dass das Ganze auf einem Tagebucheintrag ihrerseits basiert, den sie dann halt in der Highschool gemacht hatte. Und sie hatte nämlich einen Freund gehabt namens Anthony, mit dem sie halt sehr viel unglücklich war. Und dann hat sie irgendwann so eine Liste erstellt von wegen so, Dinge, die ich an dir hasse oder Dinge, die ich an Anthony hasse. Und als dann eben die McCullough mit der Smith dann sich zusammengetan hat, um eben dieses Drehbuch zu schreiben, so, da ist sie ihre ganzen Highschool-Tagebücher durchgegangen, um zu gucken, so, okay, was waren so ihre Gefühle in der Zeit, um das alles so aufzufrischen. Und dann hat sie eben das wieder entdeckt und dann meinte sie so, das ist unser Titel, das will ich benutzen. Und das Witzige ist dann halt, die McCullough, die hat anscheinend noch Kontakt mit dem besagten Ex-Freund und so. Und es stellt sich raus, dass er den Film mag und dass er sehr stolz auf diese Tatsache ist, dass er quasi der Grund ist, warum der Film so heißt. Und die sind immer noch befreundet. Also das fand ich irgendwie sehr, sehr charmant. Dann, genau, noch ein Funfact war dann so, da war ich auch völlig überrascht und so. Und zwar, was das Casting der beiden Schwestern betrifft, also hier Bianca und Kat. Und zwar haben Julia Stiles und Larissa Olenek, die haben jeweils für die andere Rolle vorgesprochen. Mhm. Also Julia Stiles wollte eigentlich die Rolle von Bianca haben und Larissa wollte eigentlich die Rolle von Kat haben. Und dann irgendwann haben sie es dann umgedreht. So, das fand ich irgendwie krass, weil ich kann mir das irgendwie, das ist so ein Gedankenknoten bei mir, so, wo ich mir denke, so, ich kann mir die irgendwie andersrum gerade überhaupt nicht vorstellen dann so. Und vor allem, die sind ja auch vom Alter eigentlich gar nicht so weit auseinander. Also Larissa ist ja nur paar Monate jünger als Julia Stiles. Das fand ich sehr spannend dann. Und genau, auch interessant, dass wir haben ja schon über die berühmte Musikszene ja dann gesprochen, wo Heath Ledger dann so vor dem Stadion dann singt dann so. Das ist tatsächlich er selber, der das singt. Und es war gar nicht unbedingt der Song dafür vorgesehen. Die hatten noch andere Lieder da im Kopf gehabt. Die hatten dann zum Beispiel von der Patrick Family I Think I Love You oder I Touch Myself von den Divinals. Und die Performance und so, das hat tatsächlich dann Heath Ledger eine MTV Movie Award Nominierung dann eingebracht für die beste Musical-Darbietung. Er hat allerdings gegen South Park verloren, wo Büchern und denke so, Schande über euch.
Schweinerei.
Ja, ja. Und genau, einen letzten Fakt muss ich auf jeden Fall nochmal raushauen, aber ich glaube, der ist soweit auch bekannt, aber ich finde es gerade so als Roundup so für diese Trivia-Sektion auch sehr schön. Eben die besagte Gedichtszene, das ist ein One-Take. Das muss man sich mal wirklich reinsehen. Ja. Wir haben wirklich nur diese eine Aufnahme von dieser Szene gemacht und die Tränen sind echt. Also da hat Julia Stiles einfach so eine krasse Performance abgeliefert. Die hat das, man spürt es wirklich so, welche Emotionen sie da reingelegt hat und das ist einfach so top-notch, also Chefskiss, großartig.
Ja, also, meine Tränen sind auch jedes Mal echt.
Ja, ich werde dann auch sofort zu bröseln. Ich denke,
oh Gott, ist das schön. Es ist schmalzig und kitschig, aber es ist genau die richtige Menge von allem. Es ist ja total ja großartig.
Absolut, ja, absolut. Genau, damit kommen wir aber auch schon direkt zum nächsten Part, nämlich zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zu dem Film? Also ich höre schon bei dir auch raus und sage, du hast durchaus ein kleines Herz für diesen Film, oder?
Ich habe ein großes Herz für diesen Film. Also ich habe ich habe gewisse Ambivalenzen, wenn man die, glaube ich, ganz viel mit auch mit der Vorlage zu tun haben, weil die Vorlage ist natürlich hochgradig problematisch. Du hast das ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Mhm. Also ich hatte irgendwann mal vor längerer Zeit was zu der widerspenstigen Zähmung gelesen, wo im Grunde gesagt wurde, man kann das heute eigentlich gar nicht vernünftig inszenieren. Mhm. Weil das Frauenbild und das, was quasi da die Vorstellung ist, also das ist halt im dieses Thema der Wette, beziehungsweise dessen, dass halt die Figur, die halt hier Patrick ist, Patricio, glaube ich, im Drama, dass er halt wirklich diese Frau halt total umdreht und im Grunde auch mit Gaslighting und allen möglichen Tricks halt irgendwie von der, die sich halt nicht sagen lassen will und die halt selbstbewusst eigentlich ihre unabhängig bleiben will und vor allem die dummen Männer irgendwie doof findet, zu Recht, wie man meinen sagen kann, dass die halt am Schluss quasi zu einer ordentlichen, folgsamen Ehefrau irgendwie gemacht wird. Und das ist natürlich irgendwie ganz schwierig.
Und die ja noch diese furchtbare Schlussrede dann auch hält, so von wegen so, ja, die Frau hat sich dem Mann zu unterwerfen und boah.
Ja, genau. Und all das, also deswegen, das ist eine extrem freie Adaption dieses Dramas, die wir hier haben. Mhm. Weil all das in dieser Form nicht auftaucht. Also man kann natürlich, und das ist tatsächlich das Einzige, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe bei dem Film immer, wenn ich die Art und Weise, wie Patrick sie umwirbt, im Grunde auch stalkt und so weiter, ist halt ambivalent. Ja, also gerade auch, weil er quasi zumindest am Anfang halt klar ist, er macht das für das Geld. Auch wenn Ledger das gut genug spielt, dass man ihm halt anmerkt, dass es geht ihm sehr schnell eigentlich nicht mehr wirklich ums Geld. Mhm. Und er ja auch immer, also er auch, es gibt auch zahlreiche Situationen, die er quasi in irgendeiner Art und Weise emotional oder sexuell ausnutzen könnte und er tut es tatsächlich nicht. Mhm. Trotzdem ist das natürlich ist das schwierig. Also es ist nicht total toll, die sind nicht auf Augenhöhe, weil er eben nicht ehrlich ist. Mhm. Am Anfang. Und das ist, und auch bis kurz, also im Grunde erst dann ehrlich wird, als er dazu gezwungen wird und sich dann eigentlich auch nicht wirklich entschuldigt. Also die Entschuldigung ist implizit, aber sie ist nicht explizit. Und das ist schon schwierig. Mhm. So. Das ändert aber nichts daran. Und gerade, wenn ich ihn jetzt nochmal direkt gesehen habe, es ist einfach eine verdammt clever gemachte Highschool-Komödie, die eine Sache meines Erachtens schon sehr gut trifft, und das ist tatsächlich diese, und darum ist sie auch so, darum packt sie einen, glaube ich, auch so, weil genau diese emotionalen Verwirrungen und dieses, ich mache das jetzt aus dem Grund, aber dann merke ich, es ist eigentlich der Falsche, und auch Cameron durchläuft ja so diverse Stadien, dass er irgendwie kapiert, Bianca ist eigentlich sehr oberflächlich und Bianca aus dieser Oberflächlichkeit dann schrittweise rauskommt, weil sie mitkriegt, was Joey eigentlich macht und dass Cameron irgendwie anders ist und so. Mhm. Und das ist, ich finde es wahnsinnig authentisch. Ich finde das total dicht an dem dran, wie gerade, so mit so einem vielleicht komischen Begriff zu sagen, wie junge Liebe tatsächlich auch sein kann. Mhm. Ja, also eben, da ist auch noch nichts abgebrüht. Die Emotionen sind zum Teil sehr, sehr direkt, sehr rau. Und gleichzeitig gehen die insgesamt schon, also sieht man mal von Joey ab, gehen die alle schon auf eine gewisse Art und Weise sehr ehrlich und auch vorsichtig miteinander um. Mhm. Ja, also selbst Patrick eben, wie gesagt, nicht ehrlich, aber Trotzdem, sagen wir mal, innerhalb, sagen wir mal, der Parameter, in der er sich bewegt, ist er respektvoll im Umgang mit Cat. Mhm. Und dass das so ist und das ist halt alles, auch die Dynamik meines Erachtens so authentisch funktioniert. Mhm. Deswegen funktioniert der Film für mich insgesamt und deswegen funktioniert auch das völlig alberne und sehr, sehr lustige Komödiantische, was da drin steckt. Mhm. Und das total überzogen. Also ich meine, der Vater von Cat und Bianca ist einfach, der ist einfach als Figur so, so lustig. Seine ständige Sorge darum, dass seine Töchter schwanger werden könnten. Der sind gleichzeitig hinter ihm am Pager. Und diese ganzen Geschichten, er hat dann ja auch noch, bevor er dann Bianca weggehen lässt, muss sie wear the belly. Ja, sie muss den Bauch anziehen, weil er hat so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also so einen künstlichen Schwangerschaftsbauch zu Hause.
Ja, so ein Überwurf dann so, wo auch dann wirklich so auch so mit den großen Brüsten dann noch auch zusätzlich dann so ein Umschneidding.
Ja, genau, einen großen, großen, schweren Bauch und so. Und damit soll sie jetzt mal 5 Minuten nochmal durchs Wohnzimmer laufen, damit sie sich so ein bisschen der Schwere ihrer Entscheidungen bewusst ist und so weiter. Und genau, und auch das bewegt sich genau auf der Linie von, das ist total absurd und totaler Quatsch und gleichzeitig super nachvollziehbar. Das ist total authentisch. Also die Sorge dieses alleinerziehenden Vaters ist total authentisch. Die Art und Weise, wie er damit umgeht, ist halt over the top. Mhm. Und dass er dann auch noch Gynäkologe ist und 2 selbstbewusste Töchter hat, die irgendwie, das ist einfach so lustig. Es macht mich ganz glücklich.
Ja.
Und was dann noch hinzukommt, ist, dass der Film, ohne dass er je sexuell wird, dass er gleichzeitig diese ganzen Themen, die natürlich irgendwie in dem Alter dann auch total wichtig sind, irgendwie alle immer in so einzelnen Punkten aufnimmt und witzig verarbeitet. Mhm. Sei es mit Miss Perky, das ist der Hammer.
Großartig.
Also Miss Perky ist einfach, sie taucht ja nur am Anfang auf. Das hatte ich total vergessen. Mhm. Und das ist eigentlich schade, weil eigentlich, also
es gab tatsächlich mal mehr Szenen, so, die sind aber rausgeschnitten worden. Es gab tatsächlich
ein bisschen. Ja, genau. Und es gibt auch im Abspann gibt es ja noch eine Szene mit ihr, die auch sehr lustig ist. Aber die taucht nur am Anfang auf. Ich kann es auch total verstehen von der Dynamik her, weil die Geschichte halt später dann auf die diversen Paarkonstellationen irgendwie konzentriert und sie dann nicht mehr so nötig ist. Aber Miss Perky hat am Anfang, also Alice und Jenny hat am Anfang eben ein paar Szenen, sitzt da als Guidance Counselor an ihrem Apple PowerBook, damals glaube ich auch State of the Art, und schreibt wenige Sätze nur von ihrem offenbar geplanten erotisch-romantischen Roman. Also so eine mit Sex angereichte Schnulzgeschichte.
Was auch mal ein offenes Geheimnis ist, das ist ja auch das Abgefahrene.
Ja. Und sucht immer nach neuen Worten, um halt ein erigiertes Geschlechtsorgan irgendwie neu auszudrücken. Und bezieht das dann immer aus den Gesprächen, die sie halt mit den diversen Schülerinnen irgendwie hat. Und es ist zum Brüllen komisch. Und genau, lauter solche Sachen. Es gibt ja auch so viele witzige Momente, so kleine Punkte. Dann wird über Patrick sind eben diese ganzen Gerüchte im Umlauf, was er alles gemacht hat, deswegen ist er so gefährlich, deswegen ist er so der Bad Boy. Er habe eine ganze Ente gegessen, nur die Füße und den Schnabel nicht. Oder er habe seine Leber verkauft für neue Boxen. Und das sind so die Sachen, die kommen so in Gesprächen auf und dann später, 10 Minuten, 20 Minuten später kommen dann so Sachen wie, dass irgendjemand zu ihm geht und sagt, I had some great duck last night, also ganz tolle Ente letzte Nacht, um so das Gespräch zu eröffnen und Patrick guckt ihn nur an, so, wer bist du, was willst du von mir? Mhm. Oder Michael ihn dann fragt, als er in der Bar trifft und der Alkohol trinkt und er fragt so, solltest du eigentlich Alkohol trinken, wenn du gar keine Leber hast? Und Patrick nur so fragt, was, wovon redest du? Also es ist einfach so lustig, weil die Leute das alles total ernst nehmen und der Film das aber total clever macht, dass er die Sachen eben nicht konzentriert, sondern sich wirklich die Zeit lässt, solche Witze halt anzugehen und dann mit Zeitverzögerung irgendwann diesen einen Gag zu setzen. Mhm. Und da auch nicht stehen bleibt, dann macht er einfach weiter, geht's halt weiter, aber das ist einfach ist einfach großartig gemacht. Also das Drehbuch ist super. Mhm. Das macht mich alles ganz glücklich. So, ich glaube, jetzt habe ich meine Begeisterung hinreichend ausgedrückt.
Alles gut, alles gut. Ja, aber ich teile diese Begeisterung total. Also ich liebe diesen Film wirklich sehr. Es ist einer meiner absoluten liebsten Jugendfilme. Und ich muss sogar so weit gehen. Ich habe ja 2016 geheiratet und ich hatte mir für meinen Junggesellenabschied gewünscht, dass wir in die Karaoke-Bahn gehen. Und ich habe tatsächlich dieses Lied, was Heath Ledger im Stadion singt, habe ich noch gesungen mit meiner Trauzeugin. Ich stehe dazu. Ich liebe dieses einfach total so. Also so weit geht meine Liebe zu diesem Film. Und ja, man muss aber auch dazu sagen, ich meine, der Film ist jetzt 25 Jahre alt. Ich bin jetzt auch 20 Jahre älter. Von daher, dann sieht man natürlich gewisse Sachen noch ein bisschen anders, ein bisschen reflektierter, ein bisschen kritischer. Also ich bin mir, was du auch schon sagtest, denn auch den kritischen Punkten bewusst. Weiß auch, das eine oder andere ist nicht besonders gut gealtert, aber ich denke mir so, naja, im Vergleich zu manch anderen Teenie-Komödien aus der Zeit, sowas wie American Pie oder sowas, denke ich mir so, das hält sich eigentlich noch so in Grenzen. Also ich meine, klar, gewisse Sachen sollte man schon so ein bisschen kritischer behandeln, was du auch schon sagtest, mit diesen cringy Anmach-Sprüchen und so von Patrick oder Sachen. Hm. Oder so diese Nice-Guy-Masche von Cameron, so, wo man sich auch fragt, so, ist das so die feine englische Art dann so. Aber wie du schon sagst, es ist einfach so vom Casting so großartig. Das Drehbuch ist fantastisch. Ich glaube, was dem Ganzen auch zugute kommt, ist, dass es von zwei Frauen geschrieben wurde. Das heißt, wir haben dann gar nicht so diese Male Gaze-Geschichten dann irgendwie so drin. So, also das ist doch sehr eben auf die Figuren konzentriert dann so. Ich meine, klar, es geht natürlich auch um Liebe, Sex und allem Pipapo, aber es ist doch alles sehr gut ausgearbeitet. Also die, man merkt auch wirklich so die Chemie zwischen den einzelnen Figuren, die funktioniert einfach großartig. Der Humor, das ist vielleicht nicht jedermann sozusagen, aber mich holt er total ab. Und auch was du sagst, ist auch so diese, ja, so diese ängstlichen Gefühle, so dieses, so wie fühlt man sich als Teenager so auf. Ich fühle das total. Ich war genau in dieser Phase drin und ich weiß, wie awkward man sich teilweise auffühlt, wenn man jemand verknallt ist. ich liebe ihn nach wie vor und auch heutzutage, ich würde ihn mir immer noch wieder dann angucken, so. Also, es ist einfach ein der großartigsten Rom-Coms dann, so, die es überhaupt gibt und so. Jetzt stehe ich einfach dazu. Aber, ja, wie gesagt, man muss gewisse Sachen tatsächlich auch kritisch hinterfragen, so. Aber es ist echt erstaunlich, wie viele Essays allein zu diesem Film es gibt und so. Und wie dann gewisse Sachen dann nochmal neu aufgearbeitet wurden, auch so, was das Thema Feminismus betrifft oder halt der Umgang Mann-Frau und ähnlichem. Also, es ist einfach fantastisch. Also ich liebe das total. Und ja, was du auch sagst mit dem Humor. Also ich war jetzt auch wieder überrascht, denn jetzt beim Rewatch dann so, ich dachte also, boah, die hauen da teilweise Sprüche raus. Ich weiß nicht, ob man, wenn man das heute zu der Tage verfilmen würde, ob man das so eins zu eins tatsächlich noch machen würde oder ob man das dann wesentlich mehr runterdampfen würde. I don't know. Wäre auf jeden Fall irgendwie ein spannendes Experiment, das zu sehen. So. Aber die aber alles in allem, also ich finde das einfach großartig und ich finde, die haben aus dem Shakespeare-Stoff echt das Beste draus gemacht. Also wie du schon sagst, das Originalstück, das kann man eigentlich so eins zu eins nicht mehr machen, so ohne das irgendwie dann ironisch zu brechen oder sowas. Also ich meine, mich bei der Elizabeth Taylor-Verfilmung zu erinnern, dass sie am Ende von diesem riesigen Monolog, wo sie um die Unterwürfigkeit der Frau irgendwie spricht, dass sie, glaube ich, am Ende in die Kamera zwinkert, aber man denkt sich auch so, naja, so krass, wie Petrucci da mit ihr umgesprungen ist und so, das ist schon hardcore, das ist schon echt unangenehm, so, wo ich denke, so, yikes, also, nee, also, das muss überhaupt nicht sein, also von daher, da ziehe ich eher das hier vor. Ich erinnere mich auch, es gibt ja auf YouTube ja diesen Kanal von Kyle Kaglan, so, der dann immer so im April dann den Shakespeare Month ja dann gemacht hat, also das Ganze ist ja rund um Brows Held High, und da hat er unter anderem auch diesen Film dann auch besprochen, wo er auch meint, so, es ist eine erstaunlich gute Shakespeare-Adaption. Also, ich meine, da haben wir auch wirklich irrsinnig viele Shakespeare-Referenzen, sei es dann irgendwelche Zitate, sei es irgendwelche Namen, die da irgendwie gestreut werden, die irgendwas mit Shakespeare zu tun haben, so. Aber es wirkt nie so on-the-nose-mäßig dann, sondern man hat das Gefühl so, ja, es ist einfach so spielerisch da, einfach so reingebaut, so. Also hier mit Patrick Verona oder dann eben mit der Padua High dann so oder mit den Stratfords dann so oder dann mit der Shakespeare-versessenen besten Freundin von Cat dann so. Ja, okay, dann so. Und dann wird einfach mal Macbeth zitiert und was eh nicht alles. Also es ist einfach so, ist nicht witzig das. Ich liebe es total. Also. Und genau, aber damit können wir eigentlich auch schon direkt zur Analyse rüberschreiten, also wo wir uns ja mit dem Inhalt in den Stilmittel des Films auseinandersetzen. Was ist denn für dich so vor allem auf inhaltlicher Ebene so der Punkt, wo du sagst, so, das ist eigentlich für dich so der Kernpunkt dieser Geschichte? Worum geht's denn wirklich?
Versteckt sich relativ gut unter dem Ganzen. Also ich glaube, und ist auch fast ein bisschen banal. Also worum es letztlich geht, meines Erachtens ist tatsächlich so ein bisschen dieses, was Patrick Cameron schon relativ früh in dem Film, also etwa in der Mitte irgendwann während dieser Party sagt, dass als Cameron eigentlich aufgeben will und er ihm sagte, lass dir von jemandem vorschreiben, dass das nicht wert ist. Wenn du das glaubst, dann mach das auch und du selber bist es wert. Also du selber musst nicht zurückstehen, nur weil irgendjemand anders glaubst, du seist nicht wert. Mhm. Und das verbunden, glaube ich, weil das ist ja im Grunde so ein bisschen ein Appell tatsächlich an so eine, daran sich quasi, also den eigenen, der eigenen Wahrnehmung, den eigenen Wünschen irgendwie zu vertrauen und die aber auch klar nach außen zu formulieren. Mhm. Und ist in der Situation natürlich insofern ein bisschen ironisch, weil Patrick da ja quasi noch im Auftrag des Geldes irgendwie unterwegs ist. Mhm. Und sich also eigentlich nicht selber an seine eigenen Ratschläge hält, wenn man so will. Zumindest nicht in dem Sinne, dass er das eben authentisch und aus eigenem Dings heraus macht. Und aber am Schluss, genau, findet er das ja auch wieder, also findet er das für sich ja auch wieder. Mhm. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, glaube ich, die, was auch zwischen den zwei Schwestern passiert, sich eben nicht, wir erfahren dann im Lauf der Geschichte, dass Cat mit Joey eine kurze Beziehung hatte. Er aber im Grunde nur interessiert war, sie ins Bett zu kriegen und sie wollte das halt ausprobieren und hat dann festgestellt, ist voll doof. Mhm. Und seitdem hat sie halt damit aufgehört, sich irgendwie darum zu kümmern, was die Jungs von ihr wollen. Und dass halt zwischen den beiden, zwischen Cat und Bianca, im Grunde darüber aber keine Kommunikation stattgefunden hat. Mhm. Und dass hier für die beiden auch wichtig ist, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, dass das, was sie quasi nur als, obwohl sie halt Schwestern sind, das, was sie quasi so als oberflächlichen oder nicht erforschten ersten Eindruck hatten von der jeweils anderen und deren Blick auf die Welt, dass man dem halt nicht unbedingt glauben soll, was man sich selber da quasi einbildet, sondern dass es halt eine Entwicklung geben kann und dass es vielleicht einfach, dass der Eindruck, den man von dem anderen hat, nicht dem entspricht, was tatsächlich passiert. Mhm. Was letztlich aber auch wieder, ne, also auf diesen gleichen Punkt hinausläuft, zu sagen, okay, was willst du wirklich? Sprich es auch aus und nur in der Kommunikation findet sich das dann letztlich.
Mhm. Ja, das war mir auch tatsächlich jetzt aufgefallen, auch so beim Rewatch und so, dass ich dann eigentlich auch viel mehr auf die beiden Schwestern auch tatsächlich geachtet habe, dann so, die ja am Anfang ja so als die kompletten Kontraste irgendwie dargestellt werden, so hier, wir haben ja dann Bianca so girly, sehr naiv, dann so sehr gutgläubig, dann so, und dann hat man ja so eben dann Cat, so die Rebellen, so diese völlig abgeklärte, so, und wo man halt so diese zwei komplett konträren Positionen irgendwie auch hat, was ja auch sehr durch den Vater ja auch so ein bisschen befeuert wird, sozusagen, der da das auch nicht unbedingt so unterstützt es die beiden irgendwie, sich so ein bisschen annähern, so, weil irgendwie durch dieses Verbot mit diesen keine Dates vom Abschluss und dann auch noch diese neue Regel von wegen so eher, Bianca, du darfst ausgehen, wenn Cat das dann darf, weil er dann einen Streit zwischen den beiden dann mitkriegt, so, und dann denkst du so, oh Mensch, das ist so ein grandioser Masterplan und das geht total auf und ich habe bis zum Abschluss meine Ruhe, so, denken wir auch so, so, und dann, ja, die beiden Mädchen natürlich entsprechend auf ihrer Position verharren. Wobei man ja auch so ein bisschen mitkriegt im Laufe des Films, dass ja die Mutter ja anscheinend irgendwann abgehauen ist. Das muss ja irgendwann sein, wo Cat auf jeden Fall schon Teenager war. Weil kurz danach hatte sie nämlich dann diese kurze Liaison mit dem Joey. Und wo auch Bianca so in einem Nebensatz ja auch mal erzählt hat, von mir so, ja, sie war früher eigentlich auch so total so beliebt und so auch so mainstreamig. Und von einem Moment auf den nächsten war es auf einmal vorbei. Und denkst du mir auch erstmal so, okay, also so das Verschwinden der Mutter und dann jetzt noch diese Joey-Geschichte, das muss ja extremst viel bei Cat ausgelöst haben, so dass sie dann so den kompletten Kontrastprogramm irgendwie jetzt fährt dann so und sie ja dann auch mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hält so. Und ich kann mich aber auch dran erinnern, als ich den Film gesehen habe, so ich fand das sehr inspirierend, so einfach zu sagen, okay, mir ist es scheißegal, was die anderen von mir wollen, so, ich zieh mein Ding auch irgendwie durch. Ich habe das im Grunde auch so ein bisschen gemacht als Teenagerin und auch darüber hinaus, aber ich habe das halt nicht so wortlaut dann irgendwie dann gemacht, sondern es war immer so das ist so eine stille Rebellion eher da so von wegen so auch immer so diese, ja, so, also ich war ja eigentlich immer eine Außenseiterin, weil ich auch immer durch die vielen Umzüge immer so die Zugezogene irgendwie war und immer zu still war, so und auch irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen komisch von den Interessen her, so ein bisschen sehr nerdig irgendwie, so, das zieht sich ja die Zeit meines Lebens irgendwie fort und so. Ich habe nochmal so dieses Bild vor Augen, ich weiß nicht, ob du das kennst aus dem Film Rocket Man, wo Elton John und sein Manager im Auto sind. Und so der Manager sitzt da völlig Business-Look-mäßig da. Und Elton John kommt in so einem völlig kanarienvogelartigen Kostüm ins Auto rein. So fühle ich mich meistens, wenn ich unterwegs bin. So zumindest mental dann so, wo ich mir das Gefühl habe, okay, irgendwie bin ich immer so ein komischer Paradiesvogel dann so für andere, wenn ich sage, hey, ich gucke Filme und ich mache Podcasts und das und jenes dann. Und so, von daher fühle ich mit Cat immer sehr mit, so dass ich dann sage, ja, ich ziehe mein Ding irgendwie durch, egal ob die anderen das verstehen oder nicht. Und ja, also das ist ja auch irgendwie so krass, und wie man das irgendwie auch sieht dann so, dass dann halt Bianca so richtig krass oberflächlich dargestellt wird, von mir so, ja, ich mag das und so, aber ich liebe meine Prada-Tasche oder sonst irgendwas und so. Also,
ja,
sehr, also dieses, so, dieses Mitschwimmmäßige und von mir so, ja, ich mag das, wenn die Leute mich anhimmeln und so. Aber ich war dann auch sehr positiv überrascht, wie schnell dann bei ihr schon dieser innere Wendepunkt dann kommt, eben auf dieser besagten Party, wo sie dann merkt und so, da hat sie ja die Chance, mit ihrem Schwarm Joey da irgendwie abzuhängen und er eigentlich ja nur die ganze Zeit von sich und seinem Modeljob irgendwie redet und sie dann schnell merkt so, oh shit, der ist eigentlich total ätzend und so und versucht eigentlich den kompletten restlichen Film ihm aus dem Weg zu gehen und er lässt ja sie ja nicht in Ruhe und am Ende, wo sie ja dann quasi so ihre innere Cat für sich dann findet so und dann auch viel ruhiger auch wird, aber dann halt quasi für Cameron sich dann einsetzt und dann halt Joey einfach mal die Nase bricht dann so, wo ich denke so, yes, yes, go for it. Fand ich großartig und naja, bei Cat ja genauso, da haben wir ja auch so dieses ja, rebellische, mir ist es egal, was die anderen sagen, so, ich mach mein Ding durch so und setze mich für Feminismus auch ein, so wo man auch wirklich merkt, so, dass das Umfeld um sie herum eigentlich überhaupt nichts damit anfangen kann. Also allein dieses Gespräch bei Miss Perky, wo sie auch drauf angesprochen wird, wo man so, ja, du solltest vielleicht mal über deinen Ruf nachdenken, so, ja, die anderen sehen dich als, und Cat sagt dann so, temperamentvoll, und Miss Perky dann so, als arrogante Schlampe, dann so, und denkst so, wow, das hat sie jetzt wirklich so gesagt, so zu einem Teenager-Kind, aber Cat scheint das hier nicht zu stören, so, und du denkst auch so, ja, okay, und wo man dann auch wirklich dann merkt, und so, ja, auch zum Beispiel, als dann Patrick sie ja dann irgendwie dann so anbaggert, wo auch so denkst so, oh Gott, ich würde aber in dem Moment auch nicht drauf reagieren. Also ich habe als Teenager auch solche Erfahrungen gemacht, so wo Jungs meinten, sich einen Spaß erlauben zu müssen und einen so blöde Sprüche drauf zu drücken, wo ich auch so dachte, so hier, ihr könnt mich alle mal, geht weg. Und von daher verstehe ich Cat sehr, sehr gut. Und aber es ist dann halt auch so schön, wie sie dann so im Laufe der Geschichte dann zum einen dann auch merkt dann so, okay, nicht alle Jungs sind scheiße dann so. Und gleichzeitig dann auch so Verständnis auch für ihre kleine Schwester dann auch entwickelt, dass sie sagt, okay, es geht nicht nur um mich dann so, ich muss auch ein bisschen an sie auch denken so und wo ja auch so dieses sehr schöne Gespräch ja dann aufkommt so, wo ja dann klar ist dann zu seines Vaters, nee, ihr geht nicht zum Ball dann so und die kleine Schwester ist todtraurig und Cat das erste Mal wirklich mit ihr offen redet und auch erklärt, warum das mit Joey für sie ein Problem ist und wo dann erst recht dann dieses Aufkommen von wegen so, ja, Bianca kann zwar irgendwie verstehen, dass Cat und ihr Vater sie vor allem möglichen Übel schützen wollen, aber das bringt ja nicht, sie die ganze Zeit in so einem Käfig zu halten, sondern weil, wie soll sie denn irgendwelche Erfahrungen machen, sozusagen, wenn sie gar nicht die Gelegenheit kriegt, welche zu machen? Und da dachte ich so, ja, da ist was sehr Wahres dran. Also, weil das ist natürlich auch der Punkt, wenn man den Film auch als Elternteil dann auch sieht. Also ich merke das ja selber, ich meine, meine Tochter ist noch relativ klein und so, aber man merkt auch so, man will relativ viel die auch beschützen dann so vor allen möglichen Sachen so und gewisse Sachen lassen sich einfach nicht vermeiden, sei es im Kita-Alltag, sei es im Umfeld oder sonst irgendwas so. Aber ja, bei gewissen Sachen muss man auch tatsächlich einfach denen auch die Gelegenheit geben, dann auch tatsächlich irgendwelche Erfahrungen machen zu können. Ich meine, klar, Teenie-Schwangerschaft ist natürlich ein anderes Kapitel dann so. Aber ja, man kann es auch übertreiben. So. Und das ist dann halt auch so schön, wie am Ende dann auch Cat dann eben Verständnis für ihre Schwester zeigt, dann ihr zuliebe auch tatsächlich zu diesem Abschlussball geht, den sie eigentlich die ganze Zeit immer abgelehnt hat. Und dann auch so gegen Ende so doch eher auch ein bisschen weicher auch wird, ohne sich komplett selber zu verraten. Und ja auch da am Ende, wo sie sich ja so mit Patrick Manaminder aussöhnt, der ja dann quasi das Geld, was er über Joey gekriegt hat, ja dann in diese Gitarre dann irgendwie steckt und sie das ja auch offen sagt, so von mir so, ja, du kannst mir nicht jedes Mal ein Instrument kaufen, wenn du Scheiße gebaut hast. Und er dann so, ja, ja, ja. Also das finde ich gut, dass das auf jeden Fall gesagt wird, dass das nicht einfach nur stillschweigend hingenommen wird von mir so, oh ja, hier, bewirf mich mit Geld so und dann liebe ich dich wieder. Also so ganz kommentarlos macht sie das ja nicht und das finde ich auch gut.
Ja, das finde ich tatsächlich irgendwie auch das Charmante, ja. Also das halt, also es gibt da viele Sachen, die, sagen wir mal, aus einer feministischen Brille irgendwie nicht, vielleicht nicht klar und nicht harsch genug sind und so. Aber ich finde die halt angemessen oder irgendwie, also sowohl für die Zeit als auch für das Alter der Figuren irgendwie passend.
Ja. Ja.
Also genau diese Ambivalenz und das auch noch zu suchen und so weiter. Und dann reden wir halt über das Ende der 90er. Da war das für einen Film, das so klar zu thematisieren, war schon nicht gewöhnlich. Also, ne, gerade wenn man an die, du hast schon American Pie genannt oder She's All That und was ist da sonst irgendwie an, an Highschool, ja, genau, an Highschool-Komödien irgendwie, gerade auch in diesem Jahr und so gab. Da ist 10 Things I Hate About You ist progressiv bis zum harten Feminismus. Ja. Das und wird vielleicht auch nochmal dadurch, also man muss das vielleicht nicht zu stark bewerten und so, aber ich finde schon, dass der Film halt an ganz vielen Punkten ja auch so feministische Touchpoints abruft. Also ob das jetzt Lippenbekenntnis ist oder nicht, aber dass The Feminine Mystique genannt wird, dass da feministische Bands zu hören sind, zum Teil auch zu sehen sind, dass Sylvia Plath irgendwie auftaucht, ne, dass Cat liest irgendwie The Bell Jar und so, dass das alles irgendwie Thema ist. Es ist nicht unwidersprochen Thema. Mhm. Also der Englischlehrer ist ja eine ganz tolle Figur.
Ja, das ist auch völlig abgedreht.
Die einzige schwarze Figur der einzige schwarze Mann, Entschuldigung, neben der besten Freundin von Bianca, die von Gabrielle Union gespielt wird. Aber der Englischlehrer ist ganz großartig, weil der halt so ein bisschen, bei dem rebelliert Cat ja im Unterricht öfter. Mhm. Ja? Und er sagt dann ja auch, ja, du hast es ja immer so schwer in deinem weißen Vorstadtleben, wo du gegen ganz harte Dinge rebellieren musstest und so. Und halt dann so aus der, da halt die, ohne dass das weiter in dem Film irgendwie eine Rolle spielt, aber schon das Thema Rassismus halt mal so vorsichtig angetippt wird.
Mhm. Alleine mit diesem weißen Rastertypen dann so.
Genau, und dadurch die weißen Rasters wieder ironisch gebrochen wird auch, ja, oder beziehungsweise so dieses politisch Korrekte irgendwie da so, diese Haltung von wegen, wir wollen irgendwie immer die richtige Position vertreten, hat auch schon wieder kaputt gemacht wird. Und aber das ganz elegant, ich finde das total elegant. Also der Film weiß klar, das ist nicht mein Thema. Mhm. Ich bringe das aber jetzt mal hier rein. Mhm. Und ansonsten sind die Kinder, die da alle auf der Schule sind, die sind alle reich. Ja. Also das ist auch total klar, ja. Es gibt da, das ist nicht, wir haben es hier nicht mit irgendwie gesellschaftlich finanziell prekären Situationen zu tun, sondern die haben alle Geld.
Ich muss sagen, das ist ja kein Save the Last Dance mäßig, so, das ist ja dann noch wesentlich krasser, genau. Dann so mit der armen Reichsschere dann so, soweit ich mich so dunkel dran erinnere, ist sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber daran erinnere ich mich dunkel, dass es auf jeden Fall ein komplett anderes Setting auch irgendwie ist dann so. Ja, auch so mit dem, der Lehrer ist einfach großartig.
Also die sozialen Unterschiede sind halt die, ob, genau, dass Bianca eben einen Prada-Rucksack hat und ihre beste Freundin Chastity, also eben von Gabrielle Union gespielt wird, die Schwarze, keinen Prada-Rucksack hat. So, das ist der Level an sozialer Differenz, finanzieller Differenz, den wir hier aufmachen. Mehr nicht.
Ja, es ist ja sowieso alles völlig überzeichnet. Also das sieht man ja schon allein so ganz am Anfang, dann so, wo Cameron ja neu in diese Schule dann irgendwie kommt und so relativ normal dann auch wirkt und dann auch erstmal durch Miss Perky so ein bisschen abgeschreckt ist von wegen so, sind Sie sicher, dass ich hier richtig bin und überhaupt und überhaupt völlig erstmal befordert ist mit dieser ganzen Situation und Michael ihn ja dann erstmal so rumführt und so. Und Cameron das auch erstmal kommentiert von, wieso, du bist nicht irgendwie so der schleimige Typ, so der irgendwie Overhead-Projektor durch die Gegend schiebt und so, ja, nein, 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 so. Und in dem Moment kommt sogar einer mit diesem Overhead-Projektor von mir, so, Michael, wo soll der hin und so. Und es wurde auch einfach mit sehr viel überspitzten Figurenzeichnungen auch gearbeitet wird. Also allein so dieser Rundgang so von wegen so, wir haben irgendwie diese Klicken, die sich dann mit Kaffee die ganze Zeit auseinandersetzen. Dann haben wir dann halt die Börsengänger-Typen dann so, wo er dann nachher dann so diese eine interne Party dann durch so eine riesige Bierparty dann so gekapert wird, so als Racheakt von Michael. Wo du auch so denkst, so, wow, ja, im Film funktioniert das ja irgendwie so, aber im realen Leben hätte es richtig Ärger gegeben, definitiv. Also Vandalismus hoch 10. Und ja, ich meine, allein mit diesen ganzen Lehrkräften und so, ich meine, so keine normale Schule ist so heutzutage dann so, denen würden da sonst irgendwelche Leute da auf den Hals gehetzt werden, so, wenn da so der Englischlehrer da so drauf ist, der einfach mal lockerflockig Leute raus dem Unterricht rausschmeißt und so, oder Miss Perky dann mit ihrem komischen Liebesroman dann so, oder auch der Sportlehrer, der ist ja auch ein bisschen cringy, wo auch so denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also, ja, also es ist einfach so absurd. Und wie sagen, was die auch teilweise für Sprüche raushauen, also allein der Englischlehrer, wo auch irgendwie sagt so zu Joey irgendwie so, ja, wenn dir immer mal ein Mädchen die Fresse poliert, so, ich würde mich nicht mal wundern, so, das würde dir recht geschehen dann so. Und dann auch am Ende so kommentiert, wo Joey ja tatsächlich mit gebrochener Nase im Unterricht sitzt und dann sogar eine Sonnenbrille aufhat und der Lehrer sich einen ablatzt, so von wegen so, okay, Ray Charles, hier, nimm mal die Brille weg und so. Das ist so bitterböse teilweise dann so und Ja, aber ich kann dann durchaus verstehen, dass dann Cat dann irgendwie auch da so mit dem Unterricht sitzt, so von mir so, warum lesen wir eigentlich nur Bücher von Typen? Was ist mit Charlotte Brontë oder Simone de Beauvoir und so was? Warum nehmen wir nicht sowas dann auch durch, so? Aber klar, das ist, wirkt dann so, so First World Problems mäßig dann so, was sie hier durchlebt aus seiner Sicht dann so, das wird echt gut angerissen und so, aber ja. Ich meine, das kann man dem Film ja auch tatsächlich vorwerfen, dass er doch sehr weiß ist. Auch, also heutzutage würde man das definitiv diverser casten, bin ich mir sehr, sehr sicher. Also wenn man sich so die heutigen Teenie-Komödien auch irgendwie anguckt, so in die Richtung, so, das würde man noch manche Themen noch ein bisschen anders aufziehen. Ob es dann besser ist oder schlechter, weiß ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall anders. Wüsste auch nicht, ob es noch FSK 12 dann geben würde, so heutzutage.
I don't know, dann so. Ich finde auch das, was du gerade schon ein bisschen angedeutet hast mit diesen verschiedenen Highschool-Gruppen, die da aufgezählt werden von Michael, das finde ich auch deshalb witzig, weil das halt noch diese klassischen Topoi der Highschool-Komödie halt aufnimmt und dann aber auch bricht. Also weil normalerweise hast halt so die Nerds und die Jocks, ja, und dann
die Sportler.
Dazwischen gibt's dann irgendwie noch so die grobe Masse und so. Und hier wird das halt, sagen wir mal, er wird ja dann irgendwann unterbrochen, weil die beiden Bianca begegnen und Cameron dann für nichts anderes mehr Augen und Ohren hat. Aber vorher erzählt er halt auch, ne, das sind die Basic Beautiful People, mit denen man, zu denen sie überhaupt nicht mal Hallo sagen dürfen, so ungefähr. Dann hast du schon gesagt, die Coffee Kids, dann kommen die White Rusters eben, dann kommen Cowboys, das ist der Witz überhaupt, die halt irgendwie tatsächlich dann irgendwie mit Lasso irgendwie da auf so eine, auf einen Mülleimer werfen und so. Und eben die Future MBAs und so. Und das ist aber, das sind alles, genau, das ist also vor allem durch die Cowboys nochmal und auch durch Coffee Kids aber auch. Es ist so absurd, dass halt diese ganze Vorstrukturierung der Highschool, ja, die ja in den Highschool-Filmen immer eine Rolle spielt und die auch gerne aufgenommen wird und wo ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie das zum Beispiel in den USA tatsächlich ist. Also, ist das tatsächlich ein Ding? Ja, keine Ahnung. Also, aber die wird halt da letztlich parodiert und damit und eigentlich wird sich das halt komplett darüber lustig gemacht, ja. Und gleichzeitig zieht der Film es aber bis zum Ende durch. Also da laufen immer Cowboys, Leute mit Cowboy-Hut irgendwie durchs Bild und die White Rasters sitzen eben da mit im Englischunterricht und so. Und das finde ich, das ist halt so eins von den Elementen, wo der Film es schafft, halt Highschool-Komödie zu sein und gleichzeitig das ganze Subgenre so ein bisschen zu parodieren und zu kommentieren. Das finde ich total schön. Also, dass das so ganz nebenher auch noch klappt.
Ja, definitiv. Der Freund ist auch clever gemacht, eben am Anfang eben mit diesem Rundgang von Cameron, so, ist er quasi ja so ein bisschen dieser Ankerpunkt, durch den wir tatsächlich auch, oder mit ihm ja dann diese Welt überhaupt kennenlernen. So, wir kriegen ja quasi ein komplettes Roundup von wegen so, okay, das ist die Schule, das ist ungefähr das Setup, das ist Figur Nummer 1, also mit Bianca, das ist Figur Nummer 2, Cat und so, dass wir wissen, okay, um die dreht sich das Ganze dann überhaupt so und dadurch entspinnt sich ja das alles und so und kommt dann diese Kettenreaktion von mir so, okay, Cameron will an Bianca, Bianca möchte zu Joey. Wie kommen sie da hin? Ah, da kommt diese neue Regel von Dings und so. Und Bianca wittert die Chance durch Cameron so, hey, Moment mal, so, er deutet an, er könnte ihr irgendwie helfen und so. Nutzt das voll aus, dass er total auf sie abfährt und so. Manipuliert ihn auch in diese Richtung so und wo man ja auch wieder dieses Oberflächliche auch mitkriegt so. Und kommt ja irgendwie so eins zum nächsten und so und es schaukelt sich dann irgendwie hoch und dann, es ist auch so absurd, dann gibt's ja auch immer die Szene, wo dann Patrick das erste Mal, nachdem er von Joey da gequatscht wurde, dann halt seinen ersten Anbaggerversuch bei Cat versucht und geht dann irgendwie weg und dann sieht man irgendwie dann so einen Kamerashot so runter zu Cameron und Michael vorne so auf dem Sportplatz und wo es dann heißt so, oh mein Gott, wir sind erledigt und Michael dann so, ja, du siehst das völlig falsch, du musst da mit mehr Engagement rein, wir sind erledigt, das ist der Teamgeist. Was macht die da so? Oder wo sie dann selber versuchen, irgendwie mit Patrick zu reden, so, und er, so, und die sind im Handwerkerraum sozusagen, und Patrick dann erstmal das Französischbuch erstmal durchbohrt, so, und mit diesem durchlöcherten Buch geht der Cameron zu diesem Französischunterricht mit Bianca, wo du denkst so, was zur Hölle? Und das ist so absurd, und so, es ist einfach sehr, 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 sehr bizarr. Also, es ist, ich glaube, so jemand, der den Film noch nie gesehen hat, wird sich auch so denken, so, was soll er, haben die geraucht, als sie das gemacht haben, sozusagen, aber es irgendwie fühlt sich, also es ist nicht so völlig klaumaukig, es gibt natürlich so ein paar merkwürdige Szenen, wie zum Beispiel Michael, wie er dann irgendwie den Abhang da mit dem Motorrad runterfährt und so, wo man denkt so, das hat mit der Handlung überhaupt nichts zu tun, aber irgendwie findet man es trotzdem irgendwie wirklich nicht. Und, ne, was du auch sagtest mit diesen typischen Klischees, die man aus anderen Teenie-Komödien kennt, Sowas wie hier She's All That und sowas, wo du ja dieses typische Makeover-Ding hast, von mir so, okay, du nimmst dem mördigen Mädchen einfach nur die Brille ab und auf einmal bing, ist sie hübsch und so. Das haben wir hier ja gar nicht und so. Also das ist ja dann eigentlich nie so richtig, also war jetzt mein Eindruck, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass dann seitens der Männer den Frauen dann irgendwie so ein Aussehen aufgedrückt wird, sondern das kommt ja immer so aus ihnen selber irgendwie dann raus, ist jetzt so mein Gefühl. Also, dass dann Cat dann sich dann schon eher ein bisschen hermacht und so, aber Patrick verlangt das ja gar nicht von ihr so richtig. Genauso mit Bianca sozusagen, die dann sagt, also ich möchte so und so sein, aber
schon. Ja, geht sogar ja so weit bis zu der erste Kuss zwischen Patrick und Cat ist ja, als sie da beim Paintball werfen sind. Also nicht Paintball schießen, nicht mit Pistolen, sondern die haben irgendwie so Farbkugeln im Beutel und jagen sich damit gegenseitig.
Bewerfen sich
und sind halt beide komplett halt in so weißen Overalls aber halt beide irgendwie komplett halt in Farbe Dings und liegen dann irgendwann im Heu. Und das heißt, es ist halt auch, also da gibt's überhaupt keinen, ne, die werden sich quasi ähnlicher in dieser Situation. Das ist irgendwie, da verschwinden auch die Unterschiede zwischen den beiden. Mhm. Visuell fast ein bisschen.
Ja, es ist einfach so süß, wie die sich dann auch annähern, auch tatsächlich. Also klar, wie du schon sagtest, im Grunde genommen ist er eigentlich nicht die ganze Zeit ehrlich mit ihr so, und am Ende ist es ja auch nur so, nicht so eine richtige Entschuldigung sozusagen, aber man merkt dann schon so, sie ist ihm nicht egal dann so, das merkt man auf jeden Fall, und er macht sich ja doch immer mehr Gedanken so, von wegen auch, dass er zum Beispiel dann nach der Party dann so, wo die ja auch nochmal so ein kurzes Gespräch haben, so, wo er auch noch sagt so von mir so, hier, nichts gegen deine Schwester, aber sie ist eine hohle Nuss oder so. Und sie ja dann irgendwie doch sehr von ihm angetan ist, so, weil er sich auch wirklich um sie gekümmert hat, weil sie ja sturzbetrunken war und sich dann erstmal auskotzt und so, und er sogar die Haare hochhält und so und wirklich sehr liebevoll mit ihr umgeht so, und die dann auch merkt so, ey, die passen echt gut zusammen sozusagen, und sie ihn ja auch dann tatsächlich aus dem Impuls heraus küssen möchte und er dann halt das ablehnt. Wahrscheinlich aus zwei Sachen, von wegen, er will die Situation nicht ausnutzen und gleichzeitig so, naja, das ist halt diese blöde Geldgeschichte, von daher, und es ist einfach so, ha, ja, also das ist so wirklich so Herzschmerz, aber gleichzeitig denkt man sich so, naja, zwei Herzen schlagen in meiner Brust, wo ich mir denke, so, auf der einen Seite ist es ehrenhaft, dass er dann sagt, so, nee, er nutzt die Situation nicht aus, auf der anderen Seite denke ich mir so, warum war der nicht von Anfang an ehrlich? Aber das ist ja eigentlich immer bei diesen Komödiengeschichten so, es scheitert immer an der Kommunikation, die Leute reden nie miteinander. Das ist bei dem Film ja auch nicht so viel anders. Ich meine, gut, hier Cameron ist ja dann mit seiner Nice-Guy-Tour ja auch nicht so viel besser. Es ist jetzt nicht, Gott sei Dank, nicht ganz so cringy wie zum Beispiel bei How I Met Your Mother mit Ted Mosby, der irgendwie denkt so, nur weil ich dann so einen auf Nice-Guy mache, so gewinne ich automatisch das Herz der Frau oder habe Anspruch auf das Herz der Frau. Hier ist es ja zum Glück nicht ganz so schlimm, weil Joseph Gordon-Levitt das auch einfach gut transportiert. Und der sich ja dann, nachdem Bianca ihn ja geküsst hat, ja sich immer noch so ziemlich awkward verhält und es trotzdem nicht gebacken kriegt, mit ihr auf ein Date zu gehen. Und das ist schon wieder ganz niedlich dann so. Und ja, auch am Ende dann beim Abschlussball, die sind ja wirklich echt zuckersüß zusammen. Also, dann freut man sich ja doch irgendwie dann für die beiden dann so. Und ja, aber ich hoffe dann zum Beispiel, also gerade dann so, was dann Cat und Patrick betrifft und so, dass die am Ende nochmal sehr gründlich an ihrer Beziehung arbeiten, also, dass sie dann nochmal, dass Cat dann wirklich sehr klar zeigt, von wie so, okay, Grenze, das und das geht und das geht auf gar keinen Fall und so, und ja, aber es ist schon echt witzig dann auch irgendwie gemacht, und es ist eigentlich auch ganz niedlich, so wie er dann irgendwie, wo Patrick am Ende einfach noch irgendwie sagt, so, von so, hä, ich soll aufhören zu rauchen, ich muss mir komische Musik anhören von Frauen, die keine Ahnung von Musik haben, so, und muss irgendwie komischen Sachen noch irgendwie essen, trinken, was auch immer so und so, und wo er dann sich dann diese Kneipe irgendwie dann begibt, dann so, wo er dann diese eine Band dann irgendwie spielt, wo er auch sagt so, oh Gott, da gehe ich nie hin, da kann ich mich nie sehen lassen, und man ja auch wirklich sieht dann so diese durch diese Point of View Kamera so wo überall nur Frauen sind und er als einziger Mann da irgendwie da rumfuselt, aber er dann so abseits dann steht und sieht, wie Cat dann so tanzt dann so und dann so dieses Lächeln irgendwie hat, wo er denkt so, ha. Und ganz ehrlich, auch nachher dann, wo er dann quasi selber sich demütigt, indem er halt diese Song-Einlage dann auch macht, so, ich meine, das ist natürlich so die riesengroßen Geste, so, das ist natürlich auch Hollywood par excellence, dann so sowas zu machen, aber es funktioniert einfach. Es ist so cool und ich freue mich jedes Mal, diese Szene dann zu sehen. Also allein diesen Clip alleine sich anzugucken, das ist schon so, man freut sich jedes Mal. Ich meine, gut, man muss dazu sagen, ich meine, Heath Ledger sieht einfach fantastisch gut aus. Ich glaube, jedes Mädchen hat irgendwie einen Crush auf ihn gehabt dann so. Also es ist einfach, er hat das so überzeugend rübergebracht, dass man sagt, okay, Ich meine, gut, wenn der Typ jetzt nicht normschön gewesen wäre, so, ich weiß nicht, ob das dann nicht eventuell dann gruselig wäre, wenn jemand dann sowas aufzieht, so, aber Heath Ledger macht das einfach toll, so, und dann so, oh ja. Ich meine, gut, die Szene am Ende, danach, so mit dem Nachsitzen, wo Cat irgendwie so ein Ablenkungsmanöver dann betreibt beim Sportlehrer, da denkt man sich auch schon wieder so, yikes, das ist schon, ja, ja, nee, also ich meine, man versteht, warum sie das macht und so, aber es ist schon weird. Man fragt sich auch so, was geht dann in dem Sportlehrer dann vor? So, was denkt er sich jetzt danach, wenn er sie jetzt jedes Mal sieht? So.
Also. Ja, wobei das, also das sind für mich dann schon Szenen, wo ich das Gefühl habe, da hat der Film, also bis dahin hat der Film halt schon so eine Selbstsicherheit und schon so eine Erzählweise bekommen, dass man ihm das halt als totale Übertreibung abnimmt. Mhm. Also genauso wie der Sportlehrer, wenn er da irgendwie beim Nachsitzen ist, hat ja Schmerzen im Hintern, weil vorher Joey beim Bogenschießen Bianca angesprochen hat und sie dann abgelenkt war und den Pfeil irgendwo in die Gegend geschossen hat und ihm eben in den Hintern. Und wenn man jemals so einen Bogen in der Hand gehabt hat, dann weiß man, dass es nicht mit ein bisschen Wehtun getan, sondern das ist echt super gefährlich. Also das heißt, es ist halt so eine, das ist alles schon Übertreibung. Mhm. Und an dem Moment, genau, das ist nicht mehr. Also ich finde, da hat der Film den Boden des Realismus schon so gelassen hinter sich gelassen, also mit so einem großen Gleichmut, dass man da einfach dann mitgeht, ja. Mhm. Also weil das ist alles nicht mehr realistisch. Da ist dann schon so viel Quatsch passiert und was da jetzt dann da passiert, ja, komm. Mhm. Das, weil natürlich würde das nicht gehen. Also ich meine, das ist auch danach. Also abgesehen davon, heute wäre da die Reaktion natürlich ganz anders, aber auch damals hätte es, glaube ich, dann diverse sehr ernste Gespräche irgendwie mit der Schulleitung gegeben. Mhm. Und das hätte der Sportlehrer allein schon deshalb machen müssen, um seinen eigenen Hals zu retten. Ja, oder Hintern in dem Fall. Mhm. Deswegen, genau, also das sehe ich total als komödiantische, das ist einfach so übertrieben, dass es halt, das fällt dann in den Bereich der wilden Komödie dann schon.
Ja, ja, hier geht's nicht um Realismus. Ja, nee, also es ist ja einfach völlig übertrieben. Aber ich finde es halt trotzdem auch spannend zu sehen, dass es ja manchmal dann auch wieder so ernste Töne auch irgendwie dann auch anschlägt und so. Also gerade so, was diese Eltern-Kind-Beziehung auch irgendwie betrifft und so. Ich meine, klar, das ist auch sehr überspitzt wieder dargestellt durch diesen sehr überbehüteten Vater dann auch so. Aber ich finde dann auch wiederum am Ende auch so schön, dass der Vater ja auch nochmal ein klärendes Gespräch mit Cat dann auch irgendwie hat, wo er nochmal wirklich das verbalisiert, so was halt so seine Ängste sind. Also das, man merkt wirklich, da sind richtig krasse Verlustängste drin. Er meinte so, naja, wie er hat das so formuliert, so von wegen so, ja, bei Cat spielt er eigentlich in ihrem Leben gar keine Rolle mehr sozusagen, bei Bianca darf er wenigstens noch auf der Ersatzbank sitzen und noch zuschauen und so. Und wo er aber auch dann mittlerweile gemerkt hat, so von wegen so, naja, er kann sie jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie einsperren und so. Und dann so, die müssen halt auch ihr Ding irgendwie machen, so so von wegen so, ja, lasse dein Kind ziehen so und wenn die Liebe stark genug ist, kommt es von alleine auch wieder mal zurück dann so. Und weil er auch dann sich schwer getan hat, so weil sie sich ja auf bestimmten College schon irgendwie beworben hatte und er wollte eigentlich sie die ganze Zeit in der Nähe behalten. Und wo Cat das ja auch angesprochen hat, von wegen so, ja, dass sie nicht versteht, warum er sowohl ihr als auch Bianca, da keine eigene Entscheidung machen lässt. Und ich weiß gar nicht mehr, ob sie nochmal das Thema mit der Mutter angesprochen hat. Also das ist quasi mit das der Grund ist, warum die Mutter abgehauen ist. Ich meine, mich dunkel dran zu erinnern, dass das irgendwie im Nebensatz gesagt wird. Also dann, wo er das noch, weil der Pager wieder losgeht, so dann auch sagt von wegen, so, wir reden später nochmal drüber. Und ja, also das sind dann so Momente, wo ich so denke, ja, und dann wo Cat dann am Ende dann doch glücklich ist, weil er dann doch das Geld für ihr Wunschcollege dann irgendwie dann doch bezahlt hat, wo man denkt so, oh ja, söhnen die sich dann auch wieder aus und so. Am Ende ist natürlich sehr Happy End, so mit rosa Schleifchen auch alles dann so. Aber es ist auch nicht so ultra krass kitschig. Ich meine, man hätte auch wirklich mit dem Prom irgendwie aufhören können, so als so krönender Abschluss. Und hier ist es ja mehr so einer von vielen Schultagen, so tatsächlich, wo das alles dann zu Ende geht, so. Aber es ist trotzdem schön. Also, ich mag das ja auch sehr.
Sehr.
Sehr, sehr, sehr. Ja. Ja, aber auch spannend finde ich ja auch dann so, was so, wie habe ich das beschrieben, sozusagen Teenager und die Verliebtheit und so betrifft, weil wir ja wirklich ja verschiedene Szenarien auch tatsächlich dann haben. Und so, wir haben ja dann einmal das mit Cameron, so dieses Liebe auf den ersten Blick, so er kennt sie überhaupt nicht, er sieht sie nur einmal und dann so zing, so er glorifiziert sie noch und nöcher. Dann haben wir ja dann so das, was Bianca für Joey dann irgendwie hat, so diese Schwärmerei dann so, ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich als Liebe bezeichnen, aber es klingt halt immer so wie so typisches, ja, so Girly-Crush-mäßig. Und bei Patrick, wie man das ja sieht, wie das sich so langsam so Stück für Stück entwickelt. Also wir kriegen das ja mehr über ihn jetzt zu erfahren, so als über Cat. Cat reagiert ja viel mehr darauf, das ist ja mehr so aus Patricks Sicht so ein bisschen gezeigt und so. Aber das finde ich dann schön, dass dann halt so diese verschiedenen Arten von Verliebtsein irgendwie noch dargestellt werden und dann geschaut wird, dann so wie entwickelt sich das im Laufe der Geschichte. Und wobei das ja gerade bei Bianca so am schnellsten dann irgendwie dann kippt, wo ich merkte so, oh ja, nee, so mit Joey, das ist nicht das Game vom Ei, dann so, wo ich dachte so, ja, weise Entscheidung. Und das finde ich auch gut, dass sie es relativ früh auch dann gemacht haben. Also wenn das jetzt bis zum Prom irgendwie sich durchgezogen hätte, ich glaube, das wäre sehr langweilig geworden, so mit ihrer Figur. Aber so finde ich es auch schön, dass sie dann auch wirklich eine krasse Entwicklung auch macht und so. Und am Ende auch dann sich dann auch zeigt und so, dass sie gar nicht so, ja, so oberflächlich ist, wie sie eigentlich immer dann so rüberkam, und dass er doch ein bisschen mehr in ihr dann rumort dann so, als sie das am Anfang so präsentiert. Ne? Also von daher finde ich das schon sehr schön. Ah, ich gucke gerade so, was habe ich denn noch irgendwie so an Punkten? Achso, genau, das hattest du auch schon ein bisschen angerissen gehabt, so dieses so, ja, mit diesen Gerüchten, so was Patrick betrifft. Also so, ich habe das so unter dem Punkt zusammengefasst, so alt der Ruf voraus. Also bei Cat dann so diese Kratzbürstigkeit und so. Also was man auch so viel mitkriegt, so wo er dann Cameron das erste Mal versucht, irgendwelche Typen dann irgendwie zu quatschen, so von wegen so, hey, habt ihr Interesse an ein Date mit Catherine Stratford, so, und man sehr unterschiedliche Reaktionen auf sie dann bekommt. Oder generell, wie die anderen auf sie reagieren dann so, oder eben bei Patrick selber, was du auch schon sagst, dass mit der Ente, die er gegessen hat, dass er irgendwie im Knast war, dass er mit irgendwelchen bestimmten Frauen dann irgendwie was zu tun hatte. Oder, außerdem denkst du, ja. Das ist schon echt.
Hatte Sex mit dem Spice Girl.
Ja, ja, genau, stimmt, sowas dann so. Und wie das so nach und nach dann so dekonstruiert wird, so von wie, was steckt denn eigentlich überhaupt dahinter, so. Und dann, bei Patrick ist es ja vor allem so der Abschlussball, wo er relativ viel dann so beim Tanzen noch erzählt von mir, so, ja, ich war übrigens in Milwaukee und ich habe da das eine Jahr meinen Großvater betreut, der irgendwie bettelkrieg war und ich war die ganze Zeit nur vor dem Fernseher und ladida. Und das ist einfach so absurd witzig. Also das zeigt ja auch irgendwie ein bisschen so diese Charade auch wieder, so, dass man das Gefühl hat, so, ja, man hat immer so ein bestimmtes Bild vor Augen von bestimmten Personen, gerade so im Teenageralter so, aber wenn man einfach mal die Leute mal kennenlernt und einfach mal mit denen redet, so würde man vielleicht auch mal merken, so, nee, das ist nicht einfach nur so diese Schablone, die man bisher so gesehen hat, sondern da ist auch noch mal was anderes. Aber klar, wenn jemand da so einen berüchtigten Ruf hat, dann überlegt man sich, glaube ich, auch zweimal, ob man mit der Person reden möchte oder nicht. Also gerade im Fall von Patrick, der nicht gerade wohlgesonnen dann irgendwie darüber kommt. Und ich glaube, das erste Mal, wo man ihn ja sieht, ist ja dann so, wo er dann mit dem Bunsenbrenner da irgendwie so rumhantiert, wo er so denkt, so Gott, oh Gott, oh Gott, was machst du da? Und so, oder sogar im Unterricht raucht oder so. Da denk ich so, ei, ei, ei. Also,
ja, der Einzige, der so eine Entwicklung absolut ganz und gar nicht durchläuft, ist Joey.
Ja. Definitiv.
Der bleibt genauso eindimensional doof,
ja,
wie er am Anfang rüberkommt.
Das stimmt. Am Ende hat er eine gebrochene Nase. Also
genau, am Ende hat er eine gebrochene Nase. Aber ansonsten tut sich bei dem gar nichts.
Ja.
Und das muss man, also ich, genau, das ist halt, muss man sich auch mal trauen, ja?
Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt. Selbst Michael hat ja zumindest eine ganz kleine Entwicklung sozusagen, dass er dann mit der besten Freundin von Cat ja anbandelt so und die dann irgendwie.
Ach, das finde ich so charmant.
Ja, das ist ja wirklich zuckersüß, wo auch so denkst du, was in Richtung driftet das denn jetzt ab und so, weil, so wie ich das ja verstanden habe, ursprünglich war ja ihre Rolle viel, viel düsterer ausgelegt. Also so, ja. Da in eine komplett andere Richtung was mit ihr gehen, also dass sie ja tatsächlich mit Shakespeare wirklich so verbunden sein wollte, auch über den Tod hinaus, wo du denkst so, ui, okay, das wäre in ganz, ganz andere Gefilde dann irgendwie abgerutscht. Also das bin ich froh, dass sie das nicht so durchgesetzt haben, sondern einfach nur eine sehr große Obsession ihm gegenüber, aber so, dass sie trotzdem noch empfänglich ist für andere Menschen um sich herum und sie ja dann doch durchaus sehr angetan ist, als er auf einmal dann Macbeth dann irgendwie zitiert, wo auch so denkst so, oh, das ist so ganz kleine Zart und so und wie der, wo er dann für sie sogar das Kleid besorgt und so und dann auch sich dann auch entsprechend kostümiert, ob sie historisch korrekt ist, ist eine völlig andere Geschichte, aber egal wie, sie sehen zuckersüß aus und so und wo sie ja halt dann zusammen auch tanzen und so und das ist einfach, ja. Und er auch ein bisschen so diese Sprechweise übersetzt und so, weil es dann irgendwie so dieser Clinch kommt von wegen so, oh shit, Cat kriegt das ja mit, dass Patrick ja tatsächlich bezahlt wurde, um mit ihr auszugehen. Und dann irgendwie Michael noch irgendwie Cameron warnen will und dann irgendwie sagt was von wegen so, die Kacke dampfet gar sehr und so. Und ich so, what? Das ist so,
ja.
Das ist so herrlich. So,
ja.
Ich meine, gut, deren Story dann wird nicht mehr weiter aufgegriffen und so nach dem Ball und so, aber hey, ist geschenkt und so. Man denkt sich einfach so, die beiden sind glücklich. Von daher.
Ja, und ich finde es auch deshalb so charmant, weil ich meine, die sind ja beide auf ihre Art und Weise Nerds, ne? Mhm. Also das, also die Michael halt so der eher klassische Audio-Video-Nerd halt, ne? Mhm. Der mit dem Tageslichtprojektor. Und Mandela halt irgendwie total auf Shakespeare und sonst irgendwas. Und was da aber passiert, ohne dass das halt weiter thematisiert wird, ist, dass er halt sie offenbar, ohne, das wird ja auch nicht mal gezeigt, also sie offenbar beobachtet, guckt, sich für sie interessiert, ohne irgendwie aufdringlich zu sein, sie dann irgendwann mal tatsächlich traut anzusprechen. Mhm. Und dann aus dem, was er beobachtet hat, wie er sie wahrgenommen hat, tatsächlich quasi so eine Einladung ausspricht, die halt direkt damit zu tun hat, ja. Mhm. Also mit dem, wofür sie sich interessiert, dass er halt, ich finde das total nerdiges Verhalten und ja, gleichzeitig total überzeugend, dass er sich halt quasi in das rein vertieft, wofür sie sich interessiert, um damit quasi diese Tür aufzumachen und Versuch zu starten, ihr näher zu kommen. Mhm. Und das ist eigentlich halt super, super charmant.
Ja. Jeder Topf hat seinen Deckel. Quasi.
Ja, genau. Und es gibt gleichzeitig für eine eigene Geschichte wahrscheinlich so wahnsinnig viel gar nicht her. Mhm. Also das müsste man dann ganz anders aufziehen, weil es jetzt auch nicht so den komplexen Bogen hat oder so an der Stelle. Aber es ist so ein charmantes Detail, dass halt diese beiden Figuren irgendwie auch nochmal auffüllt und denen halt nochmal so eine eigene Geschichte am Ende gibt. Mhm. Und wenn er dann im Englischen ist es the shit hath hitteth the fan-nith.
Oh Gott, das ist auch zum Brecher.
Versucht das Neue ins alte Englische irgendwie zu bringen. Das ist halt dann schon, genau, einfach sehr charmant.
Ja.
Und gleichzeitig kann man große Hoffnungen haben, was mit den beiden passiert.
Ja. Die erinnern mich so ein bisschen, jetzt wo ich so drüber nachdenke, an das Pärchen bei Harry und Sally, also mit der Figur von Carrie Fisher, die ja dann mit dem besten Kumpel von der Billy Crystal-Figur da, glaube ich, anbandelt sozusagen und die ja so quasi so nebenbei immer herläuft, so aber unglaublich zuckersüß zusammen sind so und in sich total harmonisch wirken und so, während die anderen beiden sich die ganze Zeit immer kappeln und so wirken die auch gerade so ein bisschen auf mich und so. Und da dachte ich so, oh, ist das schön.
Ja, das stimmt, genau.
Ne? Also es hat so eine ähnliche Dynamik irgendwie, habe ich das Gefühl. So, während die anderen sich irgendwie so immer gerne so ein bisschen in die Haare kriegen, so wegen irgendwas, weil der eine zu schüchtern ist oder der andere halt nicht ehrlich ist und so. Und ja, also es ist einfach sehr, sehr niedlich so. Und naja, und am Ende dann auch mit dem Gedicht und so, was ja dann Cat ja dann vorliest. Also die Grundaufgabe war ja irgendwie vom Englischlehrer, dass sie ja dann irgend so nett von Shakespeare nochmal quasi imitieren sollten, so neu schreiben sollten oder ähnlichem. Und Cat ja dann entsprechend dieses sehr, sehr, sehr emotionale Gedicht dann auch vorträgt und so, wo sie dann Dinge auflistet, die sie an Patrick total doof findet oder die sie an ihn hasst und so. Der Titel wird ja nie so wörtlich gesagt und so, aber es ist einfach so, so. Das zeigt ja auch so diese innere Zerrissenheit. So auf der einen Seite ist sie wirklich übelst verletzt von seinem Verhalten, was ich sehr gut verstehen kann, weil natürlich alles, was dann mit den beiden dann passiert ist, dann in Frage gestellt wird quasi, weil sie das Gefühl hat, okay, sie kann quasi nicht mehr auf ihren eigenen Bauch vertrauen, so von wegen so, was war jetzt echt und was nicht. Aber gleichzeitig hat sie so viele Gefühle für ihn, so dass sie ihn einfach nicht hassen kann. Und das ist einfach so, man leidet so mit ihr dann so. Und ja, wie gesagt, es ist halt Heath Ledger. Also von daher ist es so, wenn er einfach so eine Gitarre schenkt, so, würde ich auch einfach sagen, so, oh, ja, okay, schön und so. Und ich hoffe, dass er dann seine Lektion auch definitiv gelernt hat und entsprechend dann es sich sehr viel Mühe gibt, ihr gegenüber. Das will ich hoffen. Also von daher. Und das hatte ich auch irgendwie mal gelesen von wegen, also im Grunde genommen, im Vergleich zu dem Originalstück ist es ja nicht so, dass er sie zähmt, sondern im Grunde genommen, wie hatte ich das irgendwie mal gehört, so von wegen, sie zähmen sich quasi gegenseitig. Oder sie gleichen sich aneinander an, sozusagen. Also es ist jetzt nicht so, dass er dann so als absolute Dominante dann auftritt und sie dann halt so unterwirft und so ein Gaslighting macht oder sonst irgendwas, sondern dass sie sich so Stück für Stück so rantasten und so und miteinander wachsen und so. Und das finde ich eigentlich auch wirklich sehr schön und ja.
Ja, und also ich finde es auch deshalb, weil sie den entscheidenden Schritt tut, ne? Also mit dem Gedicht. Mhm. Weil es nicht so ist, also die Voraussetzung dafür ist, dass Ehrlichkeit hergestellt ist, also dass klar ist, worum es geht und er irgendwie auch genau, er versucht hat zumindest noch ihr zu sagen, es ist, ich habe es nicht mehr wegen des Geldes getan. Mhm. Und das ist quasi aber dass er quasi nicht anfängt, irgendwie dann dem hinterherzulaufen und sich halt irgendwie in ihr Leben zu drängen, mhm. sondern dass dieser Schritt durch das Gedicht von ihr kommt, mhm. Heißt halt auch innerhalb der Erzähllogik, für mich zumindest, dass sie muss sich nicht verbiegen, mhm. sondern sie erforscht gewissermaßen mit diesem Gedicht irgendwie ihre Gefühle, drückt sie aus mhm. und macht damit wieder was möglich, ja, also macht ihm gewissermaßen die Tür auf. Mhm. Und das ist schon insofern, also finde ich insofern positiv, weil es eben genau das nicht ist. Also sie wird nicht gezähmt, mhm. sondern sie, genau, es hat etwas verändert, so wie du es gesagt hast, sie zähmen sich gegenseitig, sie verändern sich gegenseitig. Mhm. Und auf der Basis können sie halt dann irgendwie wieder was Gemeinsames finden.
Mhm. Definitiv so. Was natürlich ein bisschen merkwürdig ist am dann Ende, so wo sie ja dann eben diese Gitarre in ihrem Auto findet, wo ich mir denke, wer lässt denn bitte die Scheiben von seinem Auto dann so weit unten, sodass man einfach locker mal eine Gitarre da reinstellen kann? So. Also ich weiß nicht, war das in den 90ern irgendwie anders so mit Autos abschließen und sowas? Ich weiß es ja nicht so. Also das war so ein Punkt, wo ich aus heutiger Sicht dann irgendwie so denke, so, ist das so damals aber...
Das war nötig für die Handlung.
Ja, ja. Wieder dieses, es geht nicht um Realismus. So. Aber man denkt sich schon so aus heutiger Sicht davon, so, so, wie ist das jetzt möglich so? Aber ich meine, das ist ja auch wirklich als nett gemeinte Geste auch gedacht. Vor allem, das ist ja auch eben das Schöne so, von wegen, so, sie, man sieht ja auch so, von ihrem Look her sozusagen, sie wirkt dann auch wesentlich femininer, dann auch so weiblicher, dann so. Ich meine, sie kann ja trotzdem ihre starken Standpunkte vertreten. So. Gleichzeitig kann sie ja trotzdem so dieses Verletzliche auch zeigen. So. Das finde ich auch immer so krass bei manchen Diskussionen rund um Feminismus, von wegen so, ja, das eine schließt das andere ja nicht aus, sondern sie kann ja trotzdem so ihre sehr weiblichen Charaktere oder Charakterzüge auch dann trotzdem noch haben, sozusagen kann sie trotzdem ja so stark machen für gewisse Sachen, was so die Ungerechtigkeit bei Frauen irgendwie auch betrifft und so. Also sie muss ja nicht immer so diese dauerharte Schale wie am Anfang des Films ja immer zeigen, sondern sie kann ja auch mal zeigen, so von wegen, hey, auch ich habe Gefühle sozusagen, auch mir kann das Herz gebrochen werden sozusagen, auch ich kann zeigen, so wie geht's dreckig so und ich finde das scheiße, was du da machst und so. Und oder kann einfach sensibel auch sein so und das ist einfach so... so schön und so und ja, also das hatte ich ja auch vermehrt jetzt auch irgendwie gehört, so, es gibt ja eben so diese Tropes und so, die ja heutzutage ja gerne auch so ein bisschen kritisch gesehen werden, so dieses sehr girly-hafte so, was ja gerne mal so negativ aufgegriffen wird und gleichzeitig dieses not like the other girls mäßige und so, da wohl auch heutzutage gesagt wird von mir so, naja, das ist eigentlich auch nicht mehr so richtig zeitgemäß, weil im Grunde genommen so dieses Abwertende von diesem sehr, sehr weiblichen dann so, also so dieses Barbie-Prinzip dann so, das hebt einen so eine Position von wegen so, ja, das, was du machst, das ist minderwertig so. Und gleichzeitig dieses not like the other girls, das ist ja im Grunde auch so ein bisschen dieses so, alles, was dann halt nicht das ist, was Cat ist sozusagen, ist nicht gleichwertig anzusehen. Und ich denke auch so, ja, ich hatte auch erst ein bisschen Sorge beim Rewatch nochmal so, dass das irgendwie so beibehalten wird. Aber ich hatte das Gefühl, das gleicht sich zum Glück dann auch an. Also, dass dann Bianca auch mit ihrer girly Art sozusagen, das zieht sie ja bis zum Prom ja trotzdem auch durch sozusagen, aber sie wirkt dann trotzdem in sich ja dann gesetzter, reflektierter und ähnlich sozusagen, aber behält ja trotzdem dieses Girly-hafte. So ein bisschen das, was ja später bei, du hattest ja den Film ja auch schon genannt, natürlich Blond, was ja auch so ein bisschen fortgeführt wird, so dieses, okay, die ist ja der trotzdem quietschpink dann so und läuft auch entsprechend dann so rum und wirkt sehr Barbie-haft sozusagen, aber gleichzeitig kann sie zeigen, sie ist trotzdem cool und so und ja, das finde ich dann auch irgendwie sehr, sehr schön und vielleicht ist es auch die weibliche Perspektive des Drehbuchs und so, die das Ganze noch ein bisschen abmildert, so ist zumindest so mein Eindruck. Ist eigentlich, sehe da irgendwas anderes. Ich weiß nicht, wie dein Standpunkt da ist.
Ja, ich weiß, also ob das jetzt die weibliche Perspektive ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir das total gut vorstellen. Also ich glaube, es ist echt nicht trivial, dass es zwei Frauen geschrieben haben. Mhm. Fand jetzt aber doch, also das ist mir vorhin auch, während wir angefangen haben, darüber zu sprechen, ist mir das nochmal aufgefallen, finde es interessant, wie sehr der Film es schafft, seine zwei männlichen Hauptfiguren gleichermaßen in den Blick zu nehmen. Mhm. Also es gibt nicht eine Hauptfigur, die sich irgendwie entwickelt, auf die sich alles fokussiert, sondern, also auch wenn klar ist, wir begleiten vor allem Cat, aber es sind eben Cat und Patrick, die sich am meisten entwickeln, wo am meisten passiert. Und es sind Bianca und Cameron, wo auch viel passiert. Mhm. Und dann gibt's eben noch dahinter Figuren, die, also ein paar, die, wo keine Veränderung passiert, die einfach nur witzig und Staffage oder sonst irgendwas sind, die irgendwie lustige Lines irgendwie bringen.
Miss Perky.
Aber sind im Grunde, sind auf jeden Fall diese zwei Paare und die sich auf relativ gleichmäßige Art und Weise in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und das finde ich schon ziemlich spannend. Also das ist, weil sich der Film eigentlich nicht anfühlt wie ein Ensemble-Film, ja, sondern also fühlt sich schon irgendwie sehr, man fühlt sich eigentlich sehr nah an diesen Figuren dran, aber es sind halt tatsächlich mehrere, die für meinem Befinden ziemlich gleichberechtigt entwickelt werden.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich auch gar nicht so häufig tatsächlich so, dass man sagen könnte, man hat tatsächlich verschiedene Pärchenkonstellationen, die aber auch gleichwertig dann auch dargestellt werden so und denen dann genug Raum zur Entfaltung auch gegeben wird.
Ja.
Ich überlege gerade, hast du jetzt noch irgendeinen Punkt, den du noch gerne anbringen möchtest? Weil ich glaube, ich bin jetzt mit meinen Sachen soweit durch.
Nichts Großes mehr. Ich möchte auch und vielleicht auch nichts, wo ich irgendwie groß analysieren oder sonst was will. Ich möchte nur noch mal kurz auf den Soundtrack zu sprechen kommen. Also insbesondere, also es gibt mehrere Szenen im Film, wo tatsächlich diegetisch, also im Film Musik gespielt wird. Das ist eben Letters to Cleo einmal in dem Club. Und dann Save Ferris, ich glaube auch mit Letters to Cleo gemeinsam beim Prom.
Wurde dieses Cruel to be kind dann auch singen.
Genau, Cruel to be kind und vorher von und I want you to want me. Und dann am Schluss eben nochmal die, wo eben Letters to Cleo oben auf der Schule stehen, wozu es ja auch noch diese schöne Trivia gibt, dass sie irgendwie die da oben standen, nur minimal abgesichert waren. Es war wohl ziemlich windig und dann kam irgendwie ein Helikopter geflogen und sie hatten gesagt bekommen, ihr müsst es eigentlich beim ersten Mal schaffen, weil das ist total teuer. Es kostet irgendwie 500.000, diesen Helikopter da fliegen zu lassen. Und wenn wir es mehrfach machen müssen, wird es zu teuer und so. Und sie dann da standen und dachten, der Helikopter stürzt auf sie ab und hat trotzdem weitergespielt.
Ich glaube, die hatten sogar keine Drehgenehmigung dafür. Also irgendwie sowas.
Oh, Gottes Willen.
Das hatte ich, glaube ich, auch irgendwas in der Richtung gelesen, wo ich dachte, oh Gott, wie haben die das denn bewerkstelligt bekommen? Also das ist ein bisschen gruselig dann.
Und der Film fängt aber im Grunde ja schon damit an. Also das finde ich, das was auch, also die Musik definiert den Film im Grunde von Anfang an. Und zwar hört man am Anfang schon, also im Vorspann läuft Musik und dann gibt es halt eine Kamera, die so über, ich glaube, man sieht tatsächlich Seattle im Hintergrund erstmal und dann an so einer auf so eine Kreuzung fährt, wo dann ein Golf Cabrio mit irgendwie vier blonden Mädels, die irgendwie im Auto abrocken zu irgendeiner lustigen Musik. Und dann fährt eben Cat mit ihrem etwas schrottigeren Auto noch off-camera, fährt irgendwie quasi neben die. Und die Musik aus ihrem Auto übertönt dann die Popmusik, die man vorher hört. Und das ist halt Bad Reputation von Joan Jett and the Blackhearts. Und was im Grunde dann das Thema halt für den ganzen Film setzt, ne?
Ja, dieses Lied ist sogar das, was ich immer mit diesem Film jetzt assoziiere. Dann
so. Ja, genau, es geht mir auch so. I don't give a damn about my bad reputation.
Ja.
Ist mir doch egal, was ihr von mir denkt. Hier bin ich und hier bleibe ich.
Ja. Das Auto übrigens und ist das Original Soundtrack von Heath Ledger. So. Habe ich auch gelesen. Die haben quasi sein Originalauto dann einfach benutzt und so. Ich dachte, oh Gott.
Ach, echt?
Ja, ja. Und ich dachte, oh Gott, bei der Szene, wo dann Cat dann bei Joey hinten ins Auto dann reinfährt, die da so, oh Gott, wie haben die das denn bitte gemacht? Und so. Wo ja auch dieser krasse Spruch vom Vater irgendwie kommt, so von wegen so, meine Versicherung bezahlt keine menstruelle Laune oder sowas und so. Wo ich auch so dachte, so, ei. So. Das war auch so sehr cringy dann so, aber es ist trotzdem irgendwie witzig dann so. Man denkt so, ja, man weiß, worauf er hinaus will, aber das würde man heutzutage so nicht mehr machen. Wahrscheinlich nicht dann so, aber es ist schon sehr bizarr. Aber ja, was du sagst mit der Musik, das ist einfach wirklich sehr prägnant dann auch irgendwie da inszeniert. Also ich hatte irgendwie was gehört in einer Review von den insgesamt, was war das, wie lange geht der Film? Waren, glaube ich, so 106 Minuten. Ah, nee, Quatsch, noch weniger. Also der Film geht 1,5 Stunden etwa und allein 2/3 der Laufzeit ist Musik. Also es sind irgendwie 23 Tracks oder sowas zu hören. So, was relativ viel ist, wo ich dachte, wow, okay. Also wir haben wirklich sehr viel Musik reingeknallt dann so. Aber ja, aber ich fand es eigentlich in sich rund dann so von der Musik her, so von der Stimmung. Es hat dieses 90s-Feeling wirklich sehr gut aufgegriffen. So. Und am Anfang hat man ja so diese MTV-Ästhetik ja auch so mit den Credits und sowas ist es ja auch. Und am Ende mit den Outtakes ja auch, die auch irrsinnig lustig sind. Das muss man dazu sagen. So. Das ist schon, macht dann echt Spaß dann so. Und genau, was ich noch fragen wollte, das fand ich nämlich auch spannend, weil du ja sehr begeistert warst, als ich ja gesagt habe, ich möchte über diesen Film dann auch sprechen. Du sagtest ja eben so, du warst ja gar nicht so in dem Alter gewesen, als der Film ja dann rauskam. Wie ist es dann eigentlich für dich denn als jemand, der eben zum Zeitpunkt des Release eben nicht in diesem Alter dann irgendwie war und dann eben noch aus männlicher Perspektive, würdest du dann sagen, wenn du den Film in der Zeit gesehen hättest, hätte der dich nochmal komplett anders abgeholt und so? Oder denkst du, das wäre wahrscheinlich identisch gewesen?
Das kann ich tatsächlich ganz schlecht beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit dem Film wesentlich weniger hätte anfangen können.
Okay.
Tatsächlich. Kann es aber auch nicht beschwören. Also das ist, ich habe als Teenager nicht viel Filme gesehen.
Ah, okay. Mhm.
Aus diversen Gründen. Wir hatten keinen Videorekorder, kein Privatfernsehen, am Ort kein Kino und so weiter. Mhm. Vielleicht ist das das Trauma, das mich dann zum Film getrieben hat.
Ich weiß, das ist das komplette Kontrastprogramm jetzt quasi.
So dass ich zum Beispiel auch genau ganz viel, was halt in der Zeit vielleicht lief, wenn es nicht gerade dann auch im ARD, ZDF oder so mal kam, auch sicher nicht gesehen hätte. Insofern weiß ich das gar nicht wirklich.
Ja, okay.
Und was ich weiß, ist, dass ich den Film, ja, also ich vermute, ich habe ihn auch irgendwann in den frühen 90ern, frühen Nullern dann irgendwie gesehen, also gar nicht so lange nach dem Start. Aber auf jeden Fall zum Zeitpunkt, wo ich mich halt auch schon tatsächlich mit Feminismus, auch mit feministischen Theorien und Gedanken und so weiter mehr beschäftigt hatte, was irgendwie in meiner Kindheit, Jugend überhaupt keine Rolle, also Jugend im Sinne von Teenagerzeit überhaupt keine Rolle gespielt hat, zumindest sagen wir mal in der größeren Auseinandersetzung damit. Und ich glaube, dass das aber einen wesentlichen Teil dessen ausmacht, warum ich den Film so gerne mag und warum mir der Freude macht, weil ich davon relativ viel da wiederfinde und das für mich, das macht mich bei ganz vielen Filmen glücklich. Also das genau, deswegen, ich kann es ganz ehrlich nicht sagen. Ich wüsste nicht, wie, es kann sein, dass ich, wenn ich ihn als Teenager gesehen hätte, dass ich nichts damit hätte anfangen können. Das ist durchaus denkbar.
Ja, alles Gute. So, wahrscheinlich so irgendwie so, also ich kenne das ja von manchen, so, die dann sagen so, oh nee, da ist ja nicht genug Action, das geht ja nur um, die reden ja nur miteinander, das ist ja nur so ganze Romantikkram und da so und denke so, ja. Ich meine, es ist ja auch völlig legitim, dass sie sagen, okay, das eine holt den anderen mehr irgendwie ab und so. Ich meine, ich kann jetzt zum Beispiel mit reinen Action-Sachen auch nichts anfangen, wo ich denke so, ja, da passiert doch irgendwie nichts und so Zwischenmenschliches und so, was mir wiederum ja auch wichtig ist und was wir hier in dem Film natürlich extrem viel haben, so dieses Zwischenmenschliche, aber gleichzeitig so dieser irrsinnig bissige Humor und so und dann so diese schrägen Überzeichnungen und so. Da denkst du, ja, also habe ich jetzt eigentlich das Gefühl, dass so, da kann man heutzutage damit auch einige doch noch sehr gut abholen und ja. Aber ich glaube, damit können wir eigentlich auch tatsächlich auch schon zum Fazit drüber wandern. Ist der Film es denn wert, geschaut zu werden? Und wen würden wir den Film denn empfehlen?
Also die erste Frage muss ich jetzt nicht mehr wirklich beantworten. Nein, glaub ich nicht. Oh Gott, wen würde ich den Film empfehlen?
Würdest du ihn deinen Kindern empfehlen? Fragen wir mal so rum, weil der ja sagt, sie sind jetzt im Teenageralter.
Ja, der steht tatsächlich auf meiner Liste. Ein Film, den ich gerne mit meinen Kindern gucken möchte. Mhm. Ich weiß aber noch nicht, ob es funktionieren wird.
Okay.
Mal gucken. Aber grundsätzlich würde ich ihn, also genau, andersrum. Meine Erfahrung mit Teenagern, so die direkte, unmittelbare Erfahrung, ist so ein bisschen, dass Filme, die jetzt 25 Jahre alt sind, die sind schon ein bisschen alt manchmal.
Ja.
Das funktioniert bei bestimmten Themen ganz gut und bei anderen nicht so gut. Und ich weiß jetzt bei dem noch nicht, ob es funktioniert. Ansonsten würde ich schon den eigentlich sagen, ach, den soll ein Teenager unbedingt angucken. Mhm. Und ansonsten alle Leute, die gerne Highschool-Komödien mögen, die Shakespeare mögen und so ein bisschen cheesy Romance nicht abstößt, für die ist das doch ein perfekter Film eigentlich.
Ja. Absolut. Ich kann dem überhaupt nichts hinzufügen. Ich würde das so eins zu eins unterschreiben. So. Und ich will auf jeden Fall einen Erfahrungsbericht, so wenn du es mit deinen Kindern geguckt hast, so wie sie darauf reagiert haben, weil das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, so wie das dann bei denen dann ankommt, weil ich kann das auch tatsächlich schwer einschätzen. Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, so wenn meine Tochter irgendwann mal in dem Alter ist, ich meine gut, dann sind ja nochmal mindestens 10 Jahre ins Land gegangen, so, aber ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, ihr den zu zeigen und zu zeigen, hey, das ist ein Film, der mich sehr geprägt hat, auch sozusagen, und einfach mal zu gucken, so wie reagiert sie da drauf. Und Ich meine, ich sehe es ja auch selber jetzt aktuell, wenn man halt diese Miniclips, wie wir am Anfang des Gesprächs ja schon festgestellt haben, sie sieht ja zum Beispiel auch Sachen aus Mary Poppins und sowas. Das ist ja auch schon ewig und drei Tage auch irgendwie alt so. Und davor schreckt sie jetzt auch nicht so irgendwie ab. So, das hinterfragt sie auch noch nicht so kritisch, was ich schon mal sehr beruhigend finde. Es gibt ja auch manche, die dann sagen so, nee, das ist ja komisch, das ist ja gezeichnet, das will ich nicht sehen und so. Also da ist sie zum Glück nicht abgeneigt und so. Aber ja, mal gucken so. Also ich würde ihnen auf jeden Fall ihr gerne zeigen wollen so. Aber ich würde natürlich das ein oder andere wahrscheinlich nochmal so ein bisschen einordnen, so von wegen so, ja, ja, das sollte man nicht völlig unreflektiert dann irgendwie gucken. Von daher dann, wenn sie in dem Alter ist, würde ich sie auf jeden Fall zeigen wollen, so, aber ich würde das eine oder andere tatsächlich so ein bisschen einordnen, dass sie dann weiß, worauf sie sich dann einlässt dann so und das nicht völlig eins zu eins sondern übernimmt. Also von so Sachen wie so cringy Anmachsprüche, nein, darauf muss man nicht reagieren. Man darf auch Nein sagen. So,
das, ja, aber das, wenn sie in dem Alter ist, hat sie sich das möglicherweise schon selber überlegt.
Das wäre zu wünschen. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen.
Ja, das ist nicht unwahrscheinlich.
Ja, wir hoffen das Beste.
So ein bisschen, es kommt ja immer ein bisschen davon, hängt ja immer ein bisschen davon ab, was man erlebt und vorgelebt bekommt und so. Ja. Und da würde ich jetzt mir jetzt mal nicht allzu große Sorgen machen.
Nein, das sowieso nicht. Also. Das wird schon irgendwie gut werden. Also zumindest, was ich von mir und meinem Mann auf jeden Fall so mitkriege, ist so, du musst nicht der Mainstream sein. Also wir sind beide so ein bisschen so, eher so Cat und Patrick-mäßig, so von wegen so, wir ziehen einfach unser eigenes Ding durch. Dann so, das so. Mal gucken, wie viel sie davon mitbringt, ob sie mehr eine Cat wird oder mehr eine Bianca. Wir lassen uns überraschen. Ich bin mal sehr gespannt, wie in welche Richtung das sich entwickeln wird. Aber seid ihr noch ein paar Jahre Zeit. So, von daher. Genau. Aber wir kommen dann mal zur nächsten Kategorie und angenommen, wir wollen ein Double Feature machen oder eine Filmteamwoche. Welche Filme würdest du mit 10 Dinge, die ich an dir hasse, noch schauen wollen?
Ich habe über diese Frage tatsächlich ein bisschen länger nachdenken müssen, weil, also das, was einem natürlich sofort einfällt, ist andere Shakespeare-Adaptionen, am besten welche, die auch irgendwie in der Highschool spielen und so. Mhm. Und da gibt's ein paar, natürlich. Aber das passt irgendwie nicht so richtig gut. Also, ich habe jetzt gerade tatsächlich Romeo und Juliet nochmal gesehen.
Mhm. Also den Baz Luhrmann-Film, ne?
Nee, ich muss gestehen, überhaupt zum ersten Mal gesehen von Baz Luhrmann.
Oh, ja. Ich musste dem Englisch LK gucken und ich fand es furchtbar. Muss
ich ehrlich gestehen. Ja, genau. Ich bin super ambivalent. Mhm. Ich fand den sehr eigenartig. Mhm. Ich habe nochmal in West Side Story reingeguckt. Ist ja auch so und auch, ist ja auch Shakespeare, ist ja auch Romeo und Juliet. Mhm.
Den alten oder
ich
den neuen?
Ich erinnere mich sehr vage, den alten. Mhm. Ich erinnere mich noch sehr vage an She's the Man. Mhm. Auch eine ganz schwierige Sache. Und das passt alles nicht. Mhm. Das passt alles nicht. Also habe ich mir gedacht, nee, vielleicht ist einfach Shakespeare die falsche Richtung. Mhm. Oder was anderes. Und dann dachte ich mir, wie ist es vielleicht mit Schul/Highschool-Geschichten mit starke Frauenrollen ist ein scheiß Begriff, aber mit Fokus auf Frauengeschichten in, sagen wir mal, zeitlich und inhaltlich zunehmender feministischer Positionierung, die gleichzeitig, sagen wir mal, im Humor zumindest stellenweise irgendwo in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Und da sind mir noch drei Filme eingefallen, mit denen ich jetzt total zufrieden bin erstmal.
Okay, bin ich immer gespannt.
Und deswegen, also zu 10 Dinge, die ich an dir hasse, würde ich tatsächlich vorschlagen, als mögliche Ergänzung. St. Trinians.
Okay, sagt mir gar nichts.
Die Girls von St. Trinian heißt ja auch auf Deutsch.
Ah, doch, ja, doch, jetzt
will ich nicht. Doof ist. Mhm.
Schon lange her.
Von 2007.
Ja.
Britische Komödie nach den Zeichnungen, man kann es eigentlich nicht Comicstrips nennen, in Zeichnungen, Geschichten von Robert Seale heißt er, glaube ich. Mhm. Unfassbar lustig. Mhm. Mit Rupert Everett in einer grandiosen Doppelrolle, Colin Firth in einer großartigen Nebenrolle und haufenweise Tallulah Riley, Gemma Arterton, Juno Temple, Lily Cole als eben Schülerin an St. Trinian. St. Trinian ist so eine britische Boarding School der etwas anderen Art, sagen wir es mal so, vorsichtig, die am Schluss, um die Schule zu erhalten, ein Heist, also einen Überfall auf ein Museum durchführen müssen. Mhm. Brutal lustig, ganz, ganz toll. Also ich mag den total gerne. Hm. Ganz viele Leute hassen diesen Film oder finden ihn einfach total doof. Aber
ich muss ihn noch mal sehen. Es ist sehr lange her, dass ich den gesehen habe.
Es hat so ganz viel Girl Power. Die Schülerinnen haben alle natürlich viel zu kurze Röcke an und so weiter und so fort. Also es ist super ambivalent auch, aber völlig respektlos und sehr lustig. Mhm. Ich mag den total gern. Dann von 3 Jahre später, 2010, Einfach zu haben.
Ah, ja,
mit Emma Stone. Mhm. Mit Emma Stone und Amanda Bynes. Mit dem besten Elternpaar, das amerikanische Kino die letzten 20 Jahre hervorgebracht hat. Mit Stanley Tucci und Patricia Clarkson. Großartig. Mhm. Großartig. Ich liebe diesen Film, auch wenn er das Thema Enthaltsamkeit, Sexualität und so, sagen wir mal, etwas verklemmt aufgreift.
Ja.
Und dann allerdings erst ab 18 freigegeben vom letzten Jahr Bottoms. Mhm. Läuft auf Amazon Prime, unbedingt ansehen. Lesbische Brachial-Highschool-Komödie über zwei lesbische Schülerinnen, die keiner leiden kann, weil sie nicht nur lesbisch sind, sondern außerdem hässlich und untalentiert. Mhm. Weil den talentierten, hübschen Schwulen, den finden alle toll, also kann es nicht am irgendwie an der Homosexualität liegen. Mhm. Und die also sich überlegen, wie sie die zwei superschönen Cheerleader-Mädchen, auf die sie beide seit Jahren stehen, irgendwie ins Bett kriegen können. Mhm. Und gründen eher aus Versehen ein Fight Club, in dem sie vorgeben, den Mädchen, anderen Schülerinnen irgendwie Selbstverteidigung beizubringen, ist aber eigentlich geht sich kräftig auf die Nase zu geben. Mhm. Und es hat dann eine völlig absurde Wendung, die in einem unfassbaren Footballspiel-Gemetzel endet.
Oha.
Großartig.
Muss ich auch noch sehen. Ich habe den auf der Watchlist auf jeden Fall, aber da habe ich auch sehr unterschiedliche Kritiken gehört. Gucken.
Und ist feministisch, also man könnte denken, wenn die beiden Hauptfiguren sind, könnte man denken, die sind total feministisch. Das ist überhaupt nicht, sind super egoistisch. Mhm. Die interessieren sich null für Feminismus.
Oh.
außer als Mittel zum Zweck, ja. Mhm. Also ist ganz anders als der natürlich total großartige Booksmart, der aber von Humor und Stoßrichtung komplett anders nochmal funktioniert, aber der auch sehr toll ist, den man auch unbedingt sehen sollte. Mhm. Sind total egoistisch und am Schluss wird es dann trotzdem irgendwie feministisch und es ist super gemacht. Ich mag den total gerne. Mhm. Er ist aus guten Gründen FSK 18. aber ist sehr, sehr lustig und ich glaube, damit hat man 4 tolle Abende, wenn man sich diese 4 Filme hintereinander anguckt. Und wenn man dann noch was braucht, dann kann man immer noch Booksmart noch hinten dranhängen.
Mhm. Ja, sehr schön. Nee, aber so mit dem langen Überlegen, das hatte ich aber auch. Sozusagen. Ich habe mich auch total schwer getan bei der Frage. Normalerweise liebe ich ja diese Rubrik total, aber diesmal dachte ich so, verdammt, was würde ich denn dazu kombinieren? So wie du schon sagtest, es ist ja einfach vom Humor so ein ganz eigenes Ding irgendwie so. Und ich habe auch gemerkt, ich habe gar nicht so viele Teenie-Komödien auch irgendwie gesehen und so, wo ich dachte so, hey, die würde ich einfach so ohne Wenn und Aber weiterempfehlen so. Aber ich glaube, ich habe jetzt trotzdem für mich so eine kleine Liste dann auch zusammenstellen können, wo ich dann sagen würde so, ey, das passt eigentlich ganz schön. Und das eine ist dann so, was anscheinend so mit der Aufhänger war, warum es überhaupt diesen Film gibt, ist nämlich Clueless. Ist auch schon ewig her, dass ich den Film gesehen habe, aber der ist ja auch irgendwie super weird und auch so von den ganzen Looks her und so. Und das ist ja im Grunde genommen ja auch eine moderne Adaption von Jane Austens Emma. Und war anscheinend auch so ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt, so weshalb auch eben jetzt 10 Dinge, die ich an die Hasse dann irgendwie entstanden ist. Also, dass man das einfach so back-to-back dann irgendwie guckt, dass man sagt, ah, okay, das war quasi Clueless hat quasi den Stein ins Rollen gebracht sozusagen und dadurch ist dann auch 10 Things I Hate About You dann auch irgendwie entstanden oder im selben Fahrwasser dann auch entstanden. Romeo plus Juliet so ist auch super weird. Also ich dachte auch so, boah, nee, also, das ist so viel schräg dann so in diesem Film dann so und es, ja, nee. Also zu dem Kyle Glenn sozusagen, der diesen Shakespeare-Mann gemacht hat, so, der hat eine sehr, sehr großartige Review zu diesem Film dann irgendwie gemacht, wo auch gemeint hat, so, ja, also die fühlen die Wörter gar nicht so. Das einzige Mal, wo es funktioniert, ist, wenn sie die Wörter rausschreien. So, dann kommen die Emotionen rüber. Und ansonsten funktioniert dieser Film eigentlich nur so bedingt. So konnte ich sehr gut nachempfinden. Das hat sehr gut auf den Punkt gebracht. Dann hast du eben schon West Side Story angesprochen. Den würde ich tatsächlich ins Feld werfen, so, weil das halt auch eine sehr interessante Art und Weise ist, eben Romeo und Juliet dann so umzusetzen. Und er hat einfach eine fantastische Musik, die ich sehr hervorheben würde. Ist natürlich auch an manchen Punkten nicht besonders gut gealtert, so. Also allein so mit diesem Brown-Facing, so auch denkst du, nee, das muss nicht sein. Ich weiß nicht, wie die neue Adaption ist und so, ob die in dem Punkt da so viel besser ist. Aber das Problem ist halt, dass es ja mit dem dortigen Hauptdarsteller ja so ein bisschen Probleme da irgendwie gab, so so mit so sexuellen Übergriffen und so, wo ich denke, so, ich weiß nicht, ob man das so uneingeschränkt wirklich empfehlen kann. So. Also dann würde ich dann eher auf den 60er-Jahre-Film dann verweisen, so, weil er einfach wirklich sehr gut ist, auch mit einer fantastischen Rita Moreno als,
Maria.
Nicht Maria, das war ja Natalie Wood, die andere.
Ach stimmt, ja.
Anita, genau, die war da. Ja. Die ist einfach fantastisch in dem Film. Und als letzten Film, da bin ich gerade so ein bisschen am Hadern, so welchen ich tatsächlich dann nehme. Aber ich fahre jetzt einfach mal die Heath Ledger-Schiene und dann würde ich noch A Knight's Tale noch in den Ring werfen. Der ja auch so ein bisschen weird ist und auch so, der einfach da mal Queen-Musik in ein Mittelalter-Setting damit reinbaut. So.
Und ich liebe Knight's Tale.
Ja, das ist einfach so schräg und so. Und ich glaube, der passt da auch sehr gut. Wenn man sagt, so, okay, ich will noch mehr Heath Ledger Energy haben, so, dann würde ich sagen, dann zieht euch den auch noch zusätzlich rein. Aber ich sehe, ich höre da Zustimmung. Das ist schön. Da gibt es auch eine sehr schöne Besprechung bei den Abspannguckern dazu. Kann ich sehr empfehlen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ich hatte noch überlegt gehabt, so, aber das habe ich zeitlich nicht mehr geschafft, ist auf Netflix The Half of It, was ja im Grunde genommen eine moderne Adaption von Cyrano de Bergerac ist. Da weiß ich nicht, wie gut die ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch, dass sie da auch gut reinpassen könnte. Ist aber, glaube ich, vom Humor anders gelagert.
Ja, ist ganz anders gelagert. Ist ein ganz toller Film.
Okay,
sehr gut. Ich mochte den sehr. Und macht das sehr klug auch. Also Cyrano wirklich in eine queere Gegenwart zu transportieren. Mhm. Und aber eben auch nicht nur queer. Also es ist sehr schön gemacht, total ambivalent, hat auch noch eine Migrationsgeschichte mit reingewoben und so. Und aber alles völlig, also ohne irgendwie dass das bemüht wirkt oder so, sondern es ist ganz, geht ganz organisch und ist ein toller Film. Oh, hat mir sehr gut gefallen.
Sehr schön. Da habe ich auf jeden Fall auf der Watchlist, muss ich auf jeden Fall irgendwann mal reinziehen. So, wenn ich das Ding mal wieder Netflix habe, ich mache das ja immer nur so was ich so einmal im Jahr oder sowas, dass ich sage, ich mache mal so einen Probemonat so und dann so wünsche ich einfach alles, was ich auf die Liste dann habe. Habe ich jetzt letztes Jahr nicht geschafft und so, da habe ich mich habe ich mir Disney vorgeknöpft und habe da relativ viel gebinged, unter anderem Loki, muss ich zugeben. Aber ja, man hat ja auch nicht so viel Zeit als Eltern, so, also vor allem mit kleinen Kindern, so, da muss man ja gucken, so, wie man diese Zeit dann nutzt.
Ja.
Von daher, aber.
Wird dann irgendwann wieder mehr.
Ja, ist ja meine Hoffnung. Und vielleicht kann man ja irgendwann auch mal die Sachen mit den Kindern auch zusammen gucken. Das ist natürlich dann auch wünschenswert dann. Mal gucken. Wenn die sich für das Gleiche interessiert, das ist natürlich die andere Geschichte.
Ritter aus Leidenschaft kam bei uns super an.
Ah, schön, schön. Ist auch schon ewig her, dass ich den nochmal gesehen hatte, aber ich habe den sehr gut in Erinnerung. Also es ist einfach so ein schöner, lustiger Film dann auch dazu.
Ich finde den so lustig. Ich mag den so gerne.
Ja. Ja,
thank you. I'll be here all week.
Ja, stimmt, das ist ja auch mit Paul Bettany ja auch, dass sozusagen dann irgendwie so die Ankündigung macht und so. Und das ist einfach so cool und so. Und das ist halt auch so witzig, wie viel hochkarätiger Cast auch damit rumwuselt und dann halt so mit den völlig historisch inkorrekten Kostümen auch dabei. Dann wo ich mir denke so, ach, scheiß drauf, passt schon. Das geht schon so. Und halt mit dieser Queen-Musik dazu, das ist einfach sehr, sehr cool dann so. Also das macht auf jeden Fall Laune. Also da habt ihr auf jeden Fall ein schönes Wochenende, wenn ihr euch das alles zusammen da reinzieht. Da werdet ihr auf jeden Fall Spaß haben. Genau, dann würde ich sagen, wir kommen mal zum Abschluss. Du darfst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich im wunderschönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte?
Also ich habe ja schon gesagt, man findet mich unter kindervomblog.de. Du hattest vorhin schon netterweise erwähnt, dass es Bücher von mir gibt.
Ja.
Ich habe zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt 33 beste Kinderfilme. Das heißt, das andere heißt nochmal eine Zeile Kinderfilm, 100 Kinderfilme für alle Tage. Sind unterschiedlich angelegt, aber helfen beide, glaube ich, Eltern, die auf der Suche nach niveauvoll klingt so abstrakt, nach guten,
kuratierten,
bunten Kinderfilmen für ihre Kinder suchen, bei denen sie sich selber auch nicht langweilen. Die werden fündig bei mir in den Büchern und dem Blog. Und ich bin ansonsten nicht mehr wirklich auf Twitter zu finden, sondern hauptsächlich auf Blue Sky unterwegs. Mhm. Tatsächlich auf Blue Sky auch mit dem Handle kinderfilmblog.de und ansonsten als RoRHO auf Blue Sky. Mhm. Sehr schön. Und freue mich, wenn man mich anspricht.
Ja, macht das auf jeden Fall, es macht Laune. Und ich packe dann alles
zu schüchtern, das selber zu machen.
Ja, ich hau dann alles in die Shownotes auch rein, damit ihr ihn auch entsprechend finden könnt. Genau, Klassiker Fable findet ihr zusammen mit Kostüm Fable unter klassiker-fable.de. Das Ganze ist im Hause der Second Unit Studios. Ich kann das jetzt erstmal so sagen, das ist jetzt relativ frisch auch. Und genau, ihr findet mich bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und auch bei Instagram. Da habe ich ja meinen Sammelaccount Kostümfrau Podcast, weil ich ja nicht so regelmäßig dann Klassiker Fable und so dann raushaue, sondern das ja monatlich immer so ein bisschen durchwechsel. Da, wenn ihr dann wissen wollt, was als nächstes ansteht, guckt da einfach da vor allem rein. Und ansonsten könnten wir aber auch unter dem Handle Kostümfrau mit UE bei Blue Sky und auch bei Letterboxd da folgen. Und gerade beim Letzteren, da logge ich ja eigentlich ziemlich alles dann rein, was ich dann gucke, was momentan nicht besonders viel ist. Aber wenn, könnt ihr da entsprechend reinschauen. Und meistens gibt es ja dadurch ja schon mal so einen Teaser darauf, so was in den nächsten Monaten so ansteht, was ich dann gucke. Meistens hat es ja thematisch was miteinander zu tun. Nicht immer, aber manchmal. Und genau, ich danke dir sehr, dass du vorbeigekommen bist und mit mir diesen wunderschönen Film besprochen hast.
Es war eine große Freude.
Ja.
In jeder Hinsicht.
Ja, sehr gerne wieder. Und ich hoffe, ihr hattet da draußen genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. An der Stelle nochmal wieder der Werbeblock. So, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann schmeißt was in meine virtuelle Kaffeekasse dann so. Link findet ihr in den Shownotes. Und genau, ich hoffe dann, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Tschüss.